podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
All Elite Wrestling präsentiert Dynasty. Wir wollen wissen, wie gut war die Show wirklich und wie viel Prestige bekam das Event. Alle Ergebnisse und Highlights hört ihr jetzt beim Spotfight Wrestling Podcast im Rückblick zu AEW Dynasty. I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go gossip, I can't stop this.
Dynasty mit euch, für euch, zusammen im Stream geschaut und das ist jetzt hier die Review. Nicht live für euch, zwar für uns direkt danach, aber die kommt ganz entspannt für euch abends. Das kann man schön zum Abendbrot sich auch mal wegsnacken, glaube ich, das geht ganz gut und ich kann das nicht alleine. Das funktioniert nicht, weil ich hätte den Abend auch gar nicht alleine durchgehalten und deshalb habe ich natürlich mir tatkräftige Unterstützung wieder hier geholt. Ist ja logisch, ihr kennt ihn jetzt mittlerweile, ich brauche ihn eigentlich gar nicht mehr ankündigen eigentlich. Aaron, einen wunderschönen, wie müde bist du?
Es geht tatsächlich. Ich vergesse immer in diesen frühen Reviews am Morgen das Sprechen und meine Sätze ergeben dann irgendwann keinen Sinn mehr. Und ich hoffe, dass es sich danach alles in irgendeiner Weise doch fügt und ihr da draußen nicht drunter leidet. Nichtsdestotrotz, ich habe die Nacht überstanden und trotz 34 Jahren blühender Jugend bin ich noch fit und fitter als zuvor. Und deswegen, ja, lass uns diese Review rocken, Niki.
Das Gute ist, wenn wir im Stream sitzen und so, wir haben ja so viele Lichter auf uns gerichtet. Ich glaube, da sind die Melaninrezeptoren, die sind da auch komplett am Ballern. Also ich glaube, wir können auch gar nicht so richtig müde werden. Und da noch Koffein rein. Es war eine großartige Nacht. Oder war es das nicht? Darüber werden wir auf jeden Fall jetzt sprechen. Und dazu gehört auch die Pre-Show, würden wir sonst sagen. Aber Aaron, diese Pre-Show war gut. Wir haben eine gute Pre-Show bekommen, oder nicht?
Ich würde sagen, es war eine der besten Pre-Shows, die wir überhaupt bei einem AEW Pay-Per-View je hatten, weil da war kein Stinker so richtig dabei. Okay, wir hatten vielleicht einen Return, aber grundsätzlich muss ich sagen, die Pre-Show hat sich auch gut weggesnackt und war einfach nicht Arsch. Und ich glaube, das ist schon mal eigentlich eine positive Sache. Plus, das waren jetzt auch, ich will nicht sagen unwichtige Matches, aber vor allem von einem Match hatte ich gar keine Hoffnung und gar keine Erwartung. Das war dann tatsächlich echt richtig, richtig gut. Stichwort Women's Tag Team Title.
Ja, da gehen wir auf jeden Fall rein, aber wir beginnen natürlich ganz schön chronologisch, wie wir das hier machen. Ordnung muss sein. Marina Shafir, Alex Windsor haben sich hier ein Match geliefert. Solides Match. Kannst du genau so bringen. Windsor beendet das dann auch. Ne, ist die richtige Siegerin hier, denke ich, weil mit Marina haben wir gemerkt, okay, sie ist jetzt langsam auch auf dem Zenit. Also ja, sie hat dazugelernt und sie kann jetzt auch Matches worken und mitgehen. Aber zu mehr, Aaron, wird es dann wahrscheinlich nicht reichen. Dennoch, ja, ein super solides Match für eben eine Zero Hour. Kannst du bringen?
Ich denke, du willst eigentlich auch auf Dauer eine Alex Windsor einfach auch ein bisschen etablieren und auch zeigen, dass die im Singles-Bereich doch zu was fähig ist. Klar hast du uns jetzt eigentlich erst die Story erzählt rund um dieses Tag-Team-Team der Brawling Birds, aber Alex Windsor ist fähig. Die war auch schon bei RevPro immer fähig und ich bin ganz ehrlich, ist auf jeden Fall richtig, ihr hier den Sieg zu geben, denn wenn jemand was in deiner Women's Division reißt und sich verkaufen kann, in dem Fall sicherlich Alex Windsor. Von dem her, Daumen nach oben dafür.
Gucken wir mal, was daraus wird und was eigentlich aus dem Tag-Team mit dem Brawling Birds wird. Da werden wir auch nochmal drüber sprechen nachher. Aber wir sprechen jetzt erstmal über Big Anne. Haben wir sie genannt, nicht Big Anne. Trifft hier auf Camille. Und wer sich jetzt fragt, Camille? Das war da damals mit Mercedes Moné irgendwie, Brickhouse und Bodyguard und so. Ja, die Camille, die hat die Willow auf dem Weg in den Backstage-Bereich angegriffen, weil Comeback-Killer. Deshalb müssten wir jetzt jemanden finden, der ein Comeback feiern kann, damit sie das Comeback jetzt killen kann. Kann ich jetzt schon mal kurz vorwegnehmen, wird dann auch für Dynamite angekündigt, dieses Match. Jetzt bekommen wir aber Big Anne gegen eben Camille. Ja, Yannick würde jetzt sagen, herzlich willkommen bei Squalition. Hier war es jetzt ja Squall Dynasty. Ich weiß es nicht, ich kann die Wortspiele nicht. I don't know, es war ein Brawl. Camille gewinnt das Aufbau für eben das TBS-Title-Match. Es war ein Squash. Es war ein Squash. So, und deshalb denke ich, brauchen wir da gar nicht weiter drüber reden. Über das nächste Match können wir ein bisschen reden. Mark Davis, Jungle, Jack Perry. Das Jungle ist irgendwie auf einmal weg, aber auf jeden Fall setzt er seinen National Title aufs Spiel. Auch wieder ein gutes, solides Match. Kannst du genau so bringen. Der Einroller bringt dann den Dschungelmann dem Sieg. Oh Wunder, verliert natürlich den Titel nicht. Aaron, möchtest du dazu was Sinnvolles sagen?
Ich finde es einfach schön, dass Mark Davis in irgendeiner Zeit stattfindet bei AEW, nachdem er das nach der Verletzung oder mit der Verletzung jahrelang nicht konnte und auch Aussie Open ja dadurch eigentlich K.O. gegangen ist und Kyle Fletcher so abgehoben hat, freut es mich einfach für Mark Davis. Ich finde, er ist einfach ein verdammt guter Big Man. Es würde mich auch freuen, wenn Jake Doyle irgendwann wieder returnt, hat man ja auch schon irgendwie gesehen, der macht schon wieder Workouts oder ähnliches. Von dem her, ich bin dann da tatsächlich einfach glücklich, dass er ein Showing bekommt und da jetzt nicht irgendwie ablost, sondern halt, wenn durch eine Einrolle das Ganze aufgibt. Ich hätte ihn auch ganz ehrlich gerne in der TNT Casino Gauntlet gesehen. Hier an der Stelle trotzdem für Jack Perry zumindest eine Titelverteidigung. Nichtsdestotrotz, ich werde es nicht müde zu sagen, der National Title ist Arsch, den hätte es nicht gebraucht.
Das kannst du vielleicht auf mehrere Titel bei AEW sagen, aber ja, Match kannst du genauso bringen. Und jetzt kommen wir zu einem Match, wirklich, das hat uns beide wirklich fast begeistert, weil man mal gesehen hat, was eigentlich in der Division so drin steckt, was man da rausholen kann. Megan Bain und Lena Cross gegen Hiyan und Maya World stand da nämlich, ne? Wurde ja bei Collision irgendwie mal eben noch reingeworfen, die hatten Bock, die anderen hatten auch Bock, also machen wir ein Match. Megan Bain und Lena Cross gewinnen das natürlich, aber war ein sehr gutes Match, was auch in beide Richtungen ging. Also es war jetzt kein Squash, womit ich eigentlich gerechnet hätte. Nein, die kriegen beide ordentlich Offensive und hatten ein cooles Attire, das möchte ich noch dazu sagen. Also das sah ziemlich, ziemlich nice aus. Und ey, Hiyan und Maya World, super Verpflichtungen für eben genau diese Tag-Team-Division. Lena Cross und Megan Bain, super Tag-Team, was sich gerade neu etabliert. Die Brawling Birds, was sich gerade neu etabliert. Also du bringst gerade mehr Teams rein, die sich auch wirklich wie Teams anfühlen. Und ich glaube, das hilft der Division enorm.
Ja, plus die Tatsache, ne, dieses Match ging allein schon mal länger als das Titelmatch, wo Divine Dominion dann die Titel gewonnen hat gegen, ne, also hier Harley und Willow, was ja dann eigentlich auch schon sagt, okay, man hält wirklich viel auf die beiden Texanerinnen. Es ist, die Ansetzung ist grundsätzlich trotzdem Quatsch. Die haben im Vornherein kein Match bei AEW gewonnen, was das rechtfertigt. Nichtsdestotrotz, du musst ja irgendwie was machen und Leute aufbauen. Und wenn du halt keine Tag-Team-Szene hast, dann bedeutet das alles, die sich irgendwie mal als Tag-Team präsentieren, müssen halt zwangsläufig gegen die Champs ran. Deswegen, ich begrüße es, dass man eine Entwicklung hat. Ich bin aber auch genauso kritisch und sage, naja, hätte man vielleicht jetzt nicht hier so auf Biegen und Brechen machen müssen, hättest du bei Dynamite gemacht, okay, du wolltest ein Warm-Up-Match, warum nicht? Kannst du dann auch einfach 9 Matches dann in die Main-Card dann noch stecken. Warum denn auch nicht? Wir sind ja bei AEW, Niki. Aber ich fand es wirklich echt ein gutes Match und war überrascht, wie viel da eigentlich tatsächlich drin ist.
100%. Also hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass wir so eine gute, also die Pre-Show konnte man tatsächlich gucken. Also die konntest du wirklich laufen lassen und die konntest du auch wirklich aktiv gucken, weil du wirklich was bekommen hast, fand ich. Und das versprach ja schon mal viel für dann die jetzt kommende Main-Show. Und wir dachten uns so, okay, was wird denn jetzt der Opener? Wir haben irgendwie eine Menge Kanadier, die wir jetzt drin haben. Naja, da haben wir ja irgendwie die Tag-Team-Titel irgendwie mit Cage und Cope. Das ist ja schon, ne, eigentlich schon ein Running-Gag, dass wir die am Anfang bringen. Wir haben irgendwie, ja, Casino-Gauntlet, da kannst du bestimmt auch irgendwie auf gewisse Kanadier setzen. Wir hatten irgendwie einen Trios-Match, wo potenziell Kanadier drin sind. Gut, dass der Main-Event mit einem Kanadier das dann nicht wird, das war uns recht bewusst. Jericho war mit da. Also, was bringen wir? Die Young Bucks gegen Okada und Takeshita, also die Japaner gegen die Young Bucks. Aber wie schon beim letzten Pay-Per-View war das die absolut richtige Entscheidung, meiner Meinung nach. Die Tags vergessen wir am Anfang komplett, aber gut, es ist AEW. Ich glaube, darüber aufzuregen macht auch keinen Sinn mehr. Okada, möchte ich hervorheben, zieht irgendwann das Attire von einem der Bucks an und mockt die Bucks ordentlich, was neben gutem Wrestling, was wir hier gesehen haben, dann auch mal so ein paar Comedy-Spots eben mit reingebracht hat, dass dem Match eigentlich wirklich richtig gut getan hat, weil es eben sich ein bisschen abgehoben hat, auch gerade von dem Opener, den wir zuletzt dann gesehen hatten. Okada und Takeshita landen irgendwann beide im Submission-Move und Okada will jetzt eigentlich tappen, aber Takeshita hält ihn davon ab, ballert ihm einen und sagt, ey, reiß dich jetzt zusammen, Junge, du tappst jetzt hier nicht, was soll der Scheiß? Es gibt den parallelen Tombstone und den Bastard Driver. Das Match zieht dann ordentlich an mit einem Suplex vom Top Rope von Takeshita in einem Back. Takeshita und Okada können eigentlich echt den Großteil des Matches recht gut zusammenarbeiten, finde ich, bis Okada und Takeshita dann einfach random anfängt zu boxen. Einfach so, er haut ihn einfach um. Der revanchiert sich dann später mit einem Running Knee, fängt sich kurz später dann den Rainmaker. Also es ist komplettes Mayhem da. Die hauen sich dann wirklich komplett kaputt. Die sind dann auch erstmal raus. Der Meltzer-Driver soll dann durchgehen an Okada, aber Takeshita hält den Bug fest. Aber er überlegt jetzt. Er überlegt und er entscheidet sich, die Bugs einfach durchziehen zu lassen. Der Meltzer-Driver geht durch, das Cover hinterher, 1, 2, 3, die Bugs gewinnen und für Okada gibt es den Mittelfinger von Takeshita ins Gesicht, Aaron. Das ist doch jetzt zumindest mal Storytelling, mit dem wir arbeiten können, wenn es um die Story rund um Okada und Takeshita geht, oder nicht?
Takeshita sieht zum ersten Mal nicht wie ein Volldepp aus, sondern wie jemand, der bewusst seine Geschichte jetzt selbst schreibt und sich versucht, bewusst dahin zu begeben, wo er eigentlich schon nach World's End hingehört hätte, nämlich, ja, ich habe es gerade gesagt, auf seinen eigenen Weg, auf den Babyface-Pfad, auf den Pfad, wo er auch Okada links liegen lässt und nicht irgendwie ja drum kämpfen muss, da überhaupt ein Standing innerhalb der Callis Family zu bekommen. Ganz ehrlich trotzdem, das Match, das war große Klasse. Das war wirklich große Klasse. Ja, das sind 4 Ausnahmeworker, aber die Bucks, wirklich, das ist das beste Tag-Team, das es aktuell gibt und hat einen sehr guten Case dafür, dass sie das beste Tag-Team of all time sind. Der letzte Pay-Per-View-Opener war schon Weltklasse, der war jetzt wirklich wieder Weltklasse und es war ein ganz anderes Match, ne, wo du eigentlich auch noch diese Story zwischen Okada und Takeshita dann verwebst, die Bucks aber wirklich so gute High-Spots haben und alles irgendwie ineinander verwebt und es war dann wirklich bis dahin, bis zum Ende war es wirklich gut und dann kommt noch dieser Takeshita-Spot, da muss ich dann wirklich schon sagen, was willst du eigentlich groß besser machen bei Tag Team Wrestling? Es gibt dann echt wenig. Da sind so viele Highspots drin und Comedy und eigentlich alles, was du an Wrestling liebst. Und ich habe es auch im Livestream dann gesagt, das ist, warum ich Wrestling wirklich in seiner Reihenform immer konsumiere, die Nacht gerne wach bleibe und dann auch romantisch in Bezug auf Wrestling werde und sage, wie kannst du das nicht lieben? Weil das ist einfach alles daran, Niki.
Es war wirklich, es war großartig. Es war wirklich dieses Highlight war von mir, wirklich wie Okada da in dem Attire von den Young Bucks steht und dann mit Mick Jackson taggen möchte und ihn dann einfach den Mittelfinger ins Gesicht hält. Es ist halt nicht der Okada, den wir aus dem Tokyo Dome kennen, der dann wirklich da alles versucht, um zu gewinnen. Nein, es ist dann der Comedy Okada, aber das ist dann hier auch mal in Ordnung, weil er liefert dann trotzdem ab. Das muss man einfach sagen. Und man muss jetzt auch sagen, zu der Story rund um Okada und Takeshita, so langsam, wirklich langsam, fügen sich gewisse Steine und gewisse Puzzleteile kommen zusammen, setzen sich zusammen. Also es passiert etwas. Ob das jetzt weitergehend passiert, ob das jetzt bei Dynamite überhaupt angesprochen wird, dass Takeshita da den Bucks gesagt hat, ja, mach mal, mir ist scheißegal, Okada hat mich ja zuerst gehauen, mach mal, haut ihn mal weg. Da bin ich wirklich noch unsicher, weil ich traue das Tony Khan und Co. auch zu, dass Don Callis einfach rausgeht und sagt, ja, wir haben gerade Probleme in der Family, Klären wir untereinander. Und dann ist das Thema wieder durch für 3-4 Wochen. Und das will ich jetzt nicht. Also jetzt können wir bitte auch mal weitergehen, weil ja eigentlich Aaron auch im Raum stand, wenn die sich gut vertragen bei dem Match, gibt es irgendwie ein Title-Match für Takeshita. Jetzt haben sie sich nicht so gut vertragen. Also zum Ende hin zumindest. Heißt das dann, wir kriegen das Match doch noch nicht bei Double or Nothing?
Ganz ehrlich, könntest einen Case dafür machen, ein Eliminator-Match zu machen, so blöd es sich anhört. Weil du gibst ja quasi Takeshita nicht das Match und es setzt dann jemand anderes fest und er muss sich das dann in irgendeiner Art und Weise erst erarbeiten, ne? Weil steht ja eigentlich jetzt erstmal 1-0 für Okada. Das wäre mal ein sinnvoller Gebrauch, durch ein Eliminator-Match jemanden zu punishen, der ihm eigentlich das Ganze zustehen würde. Ich finde persönlich halt schon, also Don Callis ist nicht der Matchmaker. Da könnte man dann einfach auch mal sagen, so, das Match wurde jetzt festgesetzt, ne? Und Don Callis beschwert sich, warum setzt irgendjemand außerhalb des Match fest? Da muss man einfach auch sagen, also Don Callis sollte nicht die Macht haben, dann zu sagen, okay, ich krieg bei Double or Nothing das Match, weil ich setze es fest, sondern sollte sich auch mal über den Kopf hinweg entschieden werden. Und ich glaube, wir brauchen jetzt einen vorläufigen Climax mal bei Double or Nothing. Ich glaube, das muss jetzt sein, sonst ist wirklich jegliche Glaubwürdigkeit da dann, weil wir das ganze Szenario ja auch schon irgendwie bei WrestleDream so ein bisschen hatten, wo sich die beiden nicht verstanden haben. Und jetzt ist es eben noch ein Schritt weiter. Jetzt hat sich Takeshita da bewusst dagegen entschieden und ich finde es fully fine, ich finde es gut. Ich glaube sogar, dass sie es so adressen, wie du gesagt hast. Ich glaube, dass Don Callis hingeht und sagt, naja, wir haben Probleme und sonst was. Und dann kann er vielleicht irgendwann diese Probleme nicht mehr bereinigen. Und dann muss er sich für eine Seite entscheiden. Und die Seite wird Okada sein. Das ist der richtige Schritt. Und da freue ich mich jetzt tatsächlich mal wirklich, wirklich ehrlich drauf. Ich denke, das ist der richtige Schritt. Und es ist auch eigentlich das, was Takeshita schon die ganze Zeit hätte machen sollen und nicht dieses Moxley-Intermezzo. Das war am Ende wirklich BS. Es ist so.
Das muss man leider sagen. Wir haben den Match jetzt, wir sind ja Sickos, wir müssen alles in Sterne werten, wir müssen alles in Schubladen schieben. Wir haben uns, glaube ich, auf 3/4 Sterne haben wir uns geeinigt, weil das Match war wirklich gut, konnte es wirklich fast nichts besser machen. Es war einfach wirklich geil. Guckt euch dieses Match an und jetzt kommt der Plot-Twist. Das war das Match of the Night. Trotz, dass wir Kenny Omega und MJF im Main-Event haben. Warum? Sprechen wir noch drüber. Aber so viel hier schon mal gesagt, vielleicht sind da gewisse Dinge gewesen, die uns nicht so gefallen haben. Da gehen wir auch.
Niki spoilert einfach schon die Review vorher.
Ja, natürlich.
Leute, hört nicht hin, wir haben bleibt noch ganz dran. Viel Spaß in der Review. Wir haben
natürlich,
noch ganz viel Spaß.
Natürlich, das Match war super. Da kommen auch noch ganz andere Matches, die auch super waren. Ob das nächste Match super war, müssen wir jetzt mal gucken. Chris Jericho stand hier in diesem Match. Es ist das zweite Match, was auch schon, weiß ich nicht, vielleicht auch schon ein bisschen in die Richtung zeigt, wo Jericho jetzt auch sich in Zukunft befinden wird, gegen eben Ricochet. Und die Frage war jetzt ein bisschen, wie fit ist denn der Jericho eigentlich? Ja, das war so das große Damoklesschwert. Was kann er noch? Wie viel will er noch und wie wirkt das eigentlich auf uns? Ich war erstmal geschockt. Er bekommt erstmal einen Death Valley Driver komplett auf den Apron. Und ich dachte mir, Bruder, du bist 55 Jahre alt, du bist fast 60 und du nimmst solche Bumps. Okay. Er bekommt eigentlich die ganze Zeit nur auf die Schnauze, komplett sieht überhaupt keine Schnitte. Probiert dann oder macht dann einen Lion Salt, was, ja, wir haben es jetzt den Lion Handstand genannt, weil eigentlich ist es ein Sprung in den Handstand und dann klappt er eigentlich nur rum. Okay, aber man muss sagen, je länger das Match läuft, je mehr Ricochet sich abrackert, je mehr Jericho in seine Moves reinkommt. Es sind nicht viele Moves, die er macht, das muss man auch sagen, aber die Moves, die er macht, die sehen okay bis gut aus, muss man schon sagen. Gerade so Richtung Codebreaker und so, das geht schon alles, das passt schon. Wird das Match schon okay, bis gut sogar. Ne? Der Moonsault von Ricochet wird dann sogar an den Codebreaker gekontert. Das war ein sehr cooler Moment in diesem Match. Und in dem Rahmen, was eben möglich ist, ist es dann zum Ende eben wirklich brauchbar. Und die Frage stellt sich nicht mehr, hat man das gebraucht, sondern es war halt da, nehmen wir halt so mit. Jericho hat einen gigantischen Drang, sich zu beweisen, hatten wir so ein bisschen das Gefühl, weil er hat wirklich Sachen genommen, wo wir uns dachten, so Bruder, mach mal nicht jetzt, wir brauchen das wirklich nicht mehr. Und jetzt kommt der Twist am Ende, ist es die Spirit Gun und der Lion Sword von Ricochet, der dann auch zum Sieg reicht. Ricochet besiegt Chris Jericho in seinem Comeback-Match. Und Aaron, du erklärst uns jetzt, warum das die richtige Entscheidung war.
Weil du Ricochet sonst begraben hättest. Zu 100%. Weil ich glaube, dieses Match uns schon die Geschichte erzählt hat, dass Jericho halt vielleicht nicht das ist, was er versprochen hat zu sein. Ne? Also klar ist da irgendwie auch der Demand immer so ein bisschen im Hintergrund bei dem Match und greift auch so ein bisschen ein, aber es ist am Ende trotzdem kein Dirty Win, den Ricochet hier abstaubt. Kudos an sich an Jericho, dass er es wirklich versucht in dem Match, ja. Aber ich glaube, vieles von ihm sieht deswegen gut aus, weil da ein Ricochet in dem Match steht und sich wirklich die Seele aus dem Leib bammt. Du hast es angesprochen mit dem Shooting Star, der dann in den Codebreaker geht, dann wirklich auch Judas Effect und sonst was. Also das sind alles halt einfach Bumps, die lässt Ricochet unglaublich gut aussehen und damit steht Jericho halt sehr, sehr gut da. Die Problematik ist, was ist, wenn es halt nicht mehr Ricochet ist? Was ist, wenn es irgendjemand anders ist? Was ist, ein großer Kritikpunkt an dem Match ist, der Open hat 20 Minuten gedauert. Niki, was sagt dir dein Gefühl, wie lange hat dieses Match gedauert, das zweite?
Vom Gefühl her war es recht lang. Also ich habe mich zwischendurch schon häufiger ertappt, dass es lang war, aber also 20 wird es nicht rangekommen sein, keine Ahnung, 16.
19 Minuten und 12 Sekunden. Boah. Und das ist für ein Chris Jericho Ricochet Match definitiv unnötig. Zu viel. Mach 15 Minuten draus und gut ist. Ne, da war auch teilweise ein bisschen Gebrawle. Gerade der Anfang war, da hat er wirklich gar nichts gemacht. So wirklich gar nichts. Und ich glaube, du brauchst halt jetzt einfach eine Geschichte, wie du mir das erzählst. Du hast dich jetzt entschieden, Jericho verlieren zu lassen. Dreh dir jetzt langsam durch, weil er irgendwie merkt, er hat es nicht mehr oder sonst. Ist das die Geschichte? Ist eine Geschichte. Kannst du mir erzählen? Ne? Also das sind ja lauter so. Da bist du ja bei Jericho noch gar nicht reingegangen. Und ich finde, die Geschichte kannst du erzählen. Mit 55 hat er es noch. Ne? Aber es kommt wirklich auf die Gegnerwahl an und Ricochet profitiert jetzt wirklich davon, weil, sagen wir mal so, der war die letzten Monate auch nicht irgendwie super, super dolle unterwegs, der profitiert davon. Das Problem ist nur, es könnte auch einfach sein, dass es das noch nicht mal war für diese Fehde und dann weiß ich halt auch nicht, also keine Ahnung. Es holt mich nicht so wirklich ab, aber ich bin auch ganz ehrlich, es ist nicht so schlimm oder wie all das, was wir davor hatten, was Jericho dann im letzten Run gemacht hat. Deswegen nehmen wir mit, war schon okay, lass mal so stehen, Niki. Wie es eine berühmte Person in der Spotfight-Vergangenheit gesagt hat, Haken dran.
Haken dran, ja, wo ist der Typ eigentlich? Das ist doch die Frage. Ich paare Hook mit Chris Jericho. Das möchte ich ja einmal gecallt haben, vielleicht.
Gottes Willen. bitte release Hook, danke. Danke.
Nee, danke. Also es
wäre sicher gut bei NXT aufgehoben, habe ich gehört.
Ja, safe, logisch, natürlich. Aber also ich bin gespannt, wo es mit Jericho dann jetzt hingeht. Also das ist einfach wirklich so, er hat das Match jetzt verloren. Also irgendwas muss ja in ihm passieren. Er muss ja irgendwie merken, hey, so ein richtiger Cornerstone kann ich gar nicht mehr sein, weil ich gar nicht mehr das liefern kann, was ich vielleicht liefern möchte. Weil wenn ich sogar gegen einen Ricochet verliere, naja gut, brauche ich dann die größeren Card-Regionen überhaupt angreifen? Ist das überhaupt was, was realistisch ist? Ist das vielleicht meine Babyface-Reise, auf die ich gehen will? Gott bewahre. Also da steht uns noch einiges ins Haus. Aber ey, wir werden auf jeden Fall drüber sprechen. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Aaron, möchtest du noch was dazu erwähnen?
Das Publikum hat es gefressen. Das muss man auf jeden Fall sagen. Das Publikum hat es gefressen. Das Publikum war auf Jerichos Seite. Und die Halle und die Kanadier haben ihren Gefallen dran gefunden. Haben auch You Still Got It und Jericho Chance. Also für die jetzt funktioniert. Und deswegen kann man auch mal sagen, okay, passt. For what it was okay.
Genau, also wir haben 3/3. Nein, haben wir gar nicht. Das ist das nächste Match. Wir haben 3/1 haben wir gegeben für das Match. Also kann man sich angucken. Ist ein Jericho-Return-Match. Es war keine Vollkatastrophe. So viel dann dazu. Eine Vollkatastrophe, dachten wir, wird das nächste Match, weil Darby Allin drin stand. Darby Allin ist ein Synonym für Vollkatastrophe, was seine Bumps angeht. Der trifft hier auf Andrade und wir haben so ein bisschen gehofft, hey, was kann denn ein Andrade aus einem Darby Allin rausziehen, was ein Darby Allin vielleicht noch selber noch gar nicht wusste, was er kann oder was er möchte. Und Darby startet technisch. Darby startet wirklich technisch. Kein Dive sofort raus aus dem Ring und ich töte mich schon in den ersten 2 Sekunden. Keine todesriskanten Aktionen. So lange, bis er dann doch wieder Darby wird. Ich war so stolz, wirklich. Die ersten Minuten gingen vorbei und ich dachte mir so, ja, cool, okay, wir machen Headlocks, wir gehen ein bisschen im Ring, wir gehen technisch vor Darby, das ist eine ganz neue Seite. Ja, leck mich am Arsch, irgendwann sind wir in der Crowd und laufen die Ränge hoch. Und dann gibt es den Dropkick auf der Treppe, auf den Zuschauerrängen. Andrade fliegt auf die Treppen, Darby fliegt auf die Treppen. Habe ich so noch nie gesehen, muss ich sagen, aber weiß ich nicht, ob ich das so sehen muss, also... Es war wieder so ein typischer Darby Allin-Spot. Es ist dann irgendwie ein Darby Allin-Match, ohne aber ein Darby Allin-Match zu sein. Also es ist so ein bisschen, ja, er macht trotzdem diese Spots und er macht dann auch trotzdem diese Dives, wofür ich ihn gerade gelobt habe, dass er sie nicht getan hat. Die kommen dann alle noch. Aber es ist trotzdem nicht so, dass er die ganze Zeit nur auf die Schnauze bekommt und Andrade muss ihn oder dominiert die ganze Zeit. Nee, er regt schon auch Offensive durch. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, ist das irgendwie Charakterwandel, weil er hat gemerkt, hey, wenn ich weniger von diesem ganzen riskanten Zeug mache, dann wird's was. Oder ist es irgendwie einfach nur random, dass es passiert ist und es ist eigentlich gar keine große Charakterentwicklung. Darüber müssen wir jetzt sprechen, weil ja, am Ende gewinnt Darby dann irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts, fand ich. Also das hat sich jetzt noch nicht so richtig nach Ende angefühlt. Das Match kann man, glaube ich, als gut bewerten, weil es war ein typisches Darby Allin-Match dann doch in dem Sinne, dass man krasse Spots gesehen hat und dauerhaft immer nur mit den Händen über dem Kopf war und sich gedacht hat, nee, nicht schon wieder. Und Andrade ist das auch ganz gut mitgegangen, aber ja, Aaron, es war irgendwie dann doch vielleicht nicht die Entwicklung, die wir uns für einen Darby Allin jetzt erhofft haben, zumindest noch nicht in großen Schritten.
Was ist denn die Entwicklung, die wir uns von einem Darby Allin erwartet haben? Ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage. Wir wissen es selber nicht und ich glaube, die bei AEW wissen es schon lange gar nicht mehr so richtig. Ich weiß nicht, ob es Darby Allin selber weiß. Seine Interviews lassen sehr viel Spielraum dafür. Ne? Er sagt auch immer, er braucht eigentlich gar keinen World Title. Er sieht sich in einer anderen Position. Er will Leute gut aussehen lassen. Ich hatte Erwartungen an dieses Match, dass es mal anders wird, dass es vielleicht durchgehend technischer wird, weil Andrade vielleicht auch der ist, der mit ihm technisch im Ring arbeitet. Und die Problematik ist, wenn du dir diese 3 letzten größeren Singles-Matches von Darby anguckst, die wir in irgendeiner Art und Weise hatten bei Pay-Per-Views, ne? Das war bei Full Gear, war das Pac, dann war es bei World's End Gabe Kidd und dann war es jetzt hier Andrade. Und das sind in irgendeiner Art und Weise alles irgendwie so ein bisschen dieselben Matches. Also es ist irgendwie alles das Gleiche, aber bei Pac hattest du die Death Riders Connection, bei Gabe, hattest du eine persönliche Rechnung mit so Anzünden und Leichensack und hattest du alles und es war gritty und es war widerlich und bei Andrade hattest du jetzt halt gar nichts. Also eigentlich nur gar nichts, sondern irgendwie so ein Kopfgeld, ne, von Don Callis. Die geben sich im Übrigen dann auch nach dem Match ein bisschen die Hand und ich hätte einfach auf etwas anderes gehofft. Ist natürlich auch mein Problem der Erwartungshaltung. Ich hatte einfach auf ein anderes Match gehofft, wo Darby einfach seine anderen Qualitäten, die er besitzt, unter Beweis stellt. Das hast du im Ansatz am Anfang so ein bisschen gesehen und auch am Ende, aber dann hast du doch wieder das, Darby macht einen Dropkick irgendwie aus dem Ring, wo Andrade auf dem Stuhl sitzt. Dann hast du wieder den Dive, der ganz bösartig aussieht, ne. Dann hast du eben wieder diesen angesprochenen Dropkick, wo er selber dann dann auf die. Und mein größtes Problem ist, dass dieses Match ein Darby Allin-Match war, aber mir zu wenig ein Andrade-Match war. Und du hast aber die geilen Andrade-Spots drin. Und dann hast du diesen widerlichen Back-Elbow, wo ich sage, okay, was? Und was? Jetzt ist vorbei. Hä? Darby hat aufgehört. Wie? Hä? Verstehe ich nicht. Und dieses Finish hat das Match für mich runtergezogen. Bin ich ganz ehrlich, das Finish hat dieses Match runtergezogen. Es hätte locker noch 2-3 Minuten gebraucht, die du vielleicht dem Match davor hättest abziehen können, weil dieses Match ging halt dann ja tatsächlich irgendwie nur 16 Minuten oder 17 Minuten knapp. Ne? Du merkst es. Das Finish war für mich irgendwie gerusht und es wäre deutlich besser gewesen, wäre es ein, ich würde mal sagen, ein Finish mit ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, zum Beispiel danach irgendwie irgendwas noch mehr mit, also für mich war es einfach ein bisschen gerusht. Du hast hingeguckt und oh, vorbei. Danach gibt es den Handshake, okay, das passt für mich mit Andrade und ja, über einen weiteren Verlauf werden wir an sich gerade reden, aber es ist halt, es unterscheidet sich nicht so. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe bei Darby alles gesehen. Und das ist kein gutes Gefühl, dass ich bei Darby sage, ich habe alles gesehen.
Und das ist ja auch im Live-Chat eine Diskussion gewesen, dass Darby wirklich oder Darby-Matches auch wirklich dann mit Langeweile einhergehen. Dass wirklich dadurch, dass du halt alles schon gesehen hast und er halt dann auch ne stückweise dann auch immer dieselben krassen Spots bringt, wo er gar nichts für kann, weil irgendwann hast du halt alle krassen Spots einmal durch. So, was willst du denn noch machen? Du kannst dich halt nur steigern, aber irgendwann bringst du dich halt wirklich um. Und das weiß auch ein Darby Allin und deshalb macht er halt jetzt auch die Spots, die er jetzt schon ein paar Mal gemacht hat. Die macht er halt jetzt wieder und wieder. Und du weißt aber schon, sobald dieser Move aufgebaut wird, weißt du genau, was kommt. Du weißt genau, was du zu erwarten hast von dem Darby Allin. Und da wünsche ich mir wirklich, ne, du hast es gesagt, dass er mich mal ein bisschen überrascht. Aber nicht auf diese Art und Weise überrascht, dass er nochmal eine Stufe drüber geht, sondern überrascht, indem er mal was anderes macht. So, ja, wir hatten das mal, ne, TJ hatte mal angesprochen hier mit war das dieses I-Quit-Match, wo sie das Feuer geteased haben und dann das Wasser bekommen haben. Da war ich jetzt kein Riesenfan von, okay. Aber so eine Art von komplettem Andersrum-Denken. Ne? Also sowas würde ich mir von Darby tatsächlich mal wünschen, dass wir wirklich mal sehen, hey, der Typ kann mehr als einfach nur der Crash-Test-Dummy sein. Und das wünsche ich mir wirklich für ihn. Und es ist jetzt, ziehe ich jetzt einfach mal mit vor, der steht später noch Backstage und macht fest, der hat jetzt sozusagen den Number One Contendership bekommen und die kann er jetzt wohl auch einlösen, wann er möchte. Also das ist wohl wie so ein Contract, wenn du so möchtest. Und er löst den ein und zwar nächste Woche bei Dynamite. Direkt geht's um den World Title. Und da denke ich mir, okay, kommt dann beim Pay-Per-View danach, also ist er da auch noch mit drin oder ist das jetzt sein kurzer Abstecher, aber er verliert und ist dann wieder raus? Also das sind so die Fragen, die ich mir stelle. Dachte ich mir, also war es das jetzt schon mit dem Main-Event-Abenteuer Darby Allin, weil man merkt, oh, ah, so richtig fruchtet das hier nicht? Oder ist das jetzt der Auftakt erst zu einer ganz, ganz großen Story oben in der Card-Region?
Naja, also man hat das letzte Mal, wo MJF Champ war bei Double or Nothing, ne, auch eine Story irgendwie mit Darby erzählt. Jetzt könntest du Kenny oder dann auch MJF haben, die da potenziell Champion werden am Abend. Wir werden es dann noch klären. Ich glaube, es war ein bisschen die Angst davor, dass egal welche Paarung, Darby gegen Kenny oder Darby gegen MJF vielleicht nicht groß genug für Double or Nothing ist. Das ist mein Gefühl. Es ist aber vielleicht auch die Möglichkeit, ein World-Title-Match in derselben Woche von WrestleMania zu bringen. Da müssen wir halt einfach auch mal drüber sprechen. Das ist Spring Breakthrough, das ist eine bekannte Ausgabe und das macht halt Tony Khan dann auch ehrlich gesagt ganz, ganz klug. Es ist in der Heimat, ne, von Darby, es ist in Washington, also State Washington. Ich finde, du kannst es bringen und es macht einen guten Case dafür, dass die Ausgabe jetzt diese Woche schon wieder wichtig wird. Ja, nach einem Pay-Per-View, dass da was wichtig wird, dass das nicht wieder eine Wegschmeißausgabe ist. Ne? Und ich glaube, das ist insofern recht klug, weil wir eigentlich gleich den nächsten ja, Weg wissen, wohin wir gehen. Und von dem her ist das zumindest für mich eine sehr, sehr kluge Entscheidung, auch mal Darby auf den Prüfstand zu stellen und zu gucken, ey, ist das wirklich etwas, mit was wir gehen, was unseren Main-Event anbelangt? Weil ich glaube, das ist auf jeden Fall noch zu klären, weil hier hat er sich für mich nicht so präsentiert. Also überhaupt nicht.
Nee, das nicht. Also wie gesagt, Match war okay, wenn man ein Darby Allin Match erwartet hat und das auch sehen möchte, dann war es ein sicherlich gutes Match. Keine Ahnung. Gucken wir einfach mal, was Darby jetzt im Main Event so abreißt oder eben auch nicht. Werden wir ja auf jeden Fall sehen. Wir gehen weiter ins nächste Match und zwar gehen wir jetzt zu den beiden Kanadiern, zu den Vorzeigekanadiern, möchte ich sagen. Cage und Cope gegen FTR. So, und Kanada singt erstmal ihre Nationalhymne. Ich dachte mir dann im Stream so, stell dir das mal in Deutschland vor, so ein Bash in Berlin hast oder so. Und dann, na, okay. Christian arbeitet natürlich weiter in seinem Heel-Gimmick, springt dann aber auch, also macht auch Flips und springt auch auf FTR. Also die geben sich wirklich Mühe, die geben auch wirklich Gas. Aber der Arm, Wir haben es schon angesprochen, der Arm ist irgendwann im Fokus und es folgt natürlich eine Isolationsphase. Wer hätte das gedacht, als ob wir Wrestling schon mal geguckt haben? Also der Arm ist dann wirklich der Fokus. Hot Tag kommt dann irgendwann zu Cope, der entdeckt das Top Rope für sich und räumt dann erstmal auf. Da denkt man, am Ende ist es dann der Beltshot von FTA, aber nein, das reicht nicht. Aber das reicht auf jeden Fall, um die Stirn von Cope komplett zum Platzen zu bringen. Wir dachten, er hat sich gebladet. Nö, hat er nicht. Der Titel wurde ihm so doll gegen den Schädel gedonnert, dass er eine wirkliche Platzwunde davon getragen hat. Es gibt eine Shatter Machine gegen FTA, aber auch die reicht nicht. Nach ein wenig Techtelmechtel mit Stokely, möchte ich es nennen, geht es dann weiter im Ring mit dem Piledriver. Christian wird dann irgendwann noch über den Zeitnehmertisch geworfen, ist dann da auch erstmal raus, sein Arm komplett malträtiert, kann sich eigentlich gar nicht mehr bewegen. Das Match nimmt dann ab der Platzwunde. Ab der Platzwunde, würde ich sagen, nimmt es schon eine Wendung in eine Richtung, die dann auch sehr, sehr gut wird, sehr, sehr schnell wird. Da ist dann Dynamik drin, da ist Drama drin, die Crowd ist da. Logisch, bei den beiden, die da drin sind, klar. Das ist dann schon gut geworden. Am Ende ist es dann aber die Shatter Machine an Cope. Das Cover 1, 2 und 3. Und FTA, Aaron, bleiben Champion. Damit haben wir so nicht gerechnet, glaube ich.
Keineswegs. Überhaupt nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir macht der Ausgang ein bisschen Angst. Ein bisschen, weil ich so dieses Gefühl habe, große Entrances, Stadien, All-In, große Momente, Edge und Christian. Ich brauche sie nicht als Champion bei All-In. Ich dachte eigentlich, sie geben bei All-In vielleicht die Titel wieder ab. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Ne? Jetzt hast du irgendwie FTA, dann hast du Cope und Cage, die da jetzt irgendwie gerade geschlagen wurden. Und dann hast du irgendwie eigentlich noch die Bucks, die da jetzt wieder drin sind. Also du baust dir schon dieses Dreigestirn irgendwie in Richtung All-In auf. Und ich hätte mir halt eigentlich gewünscht, du machst dann eine richtige Fackelübergabe. Keine Ahnung, was man uns jetzt bei Double or Nothing noch für Cope und Cage erzählt, ob die da irgendwie nochmal ein Rematch bekommen, feststeht. Es ist jetzt 1-1, also wir kriegen das Rubber-Match noch in irgendeiner Art und Weise, hoffentlich mit einer Stip. Du hast jetzt auch bewusst Beth Copeland oder Beth Phoenix rausgehalten. Das Match an sich fand ich aber sehr, sehr gut, weil ich das erste von den beiden in Toronto, das habe ich auch live damals gesehen in der Halle, das war halt so, ja, das hat Spaß gemacht, das hat so die Crowd ein bisschen aufgeweckt. Und hier war einfach so ein bisschen, es war so ein bisschen Grit drin. Es war einfach ein bisschen derber, bisschen böser, dann auch mit so aus dem Ring springen, ne? Christian hat sich ein bisschen mehr getraut, hat zeigt dann auch so Diving Headbutts und sonst was. Das ist dann schon alles irgendwie ganz nett, dass dann auch du einen überraschenden Gewinner hast, dass natürlich dann auch diese Platzwunde dann ein krasses Visual einfach ergibt und diese Stakes in dem Match nochmal so ein bisschen hervorhebt. Ist natürlich ein Zufall, aber ein passender Zufall und solche Geschichten schreibt dann halt auch nur das Wrestling, ne? Dass sowas dann passiert. Von dem her bin ich, was dieses Match anbelangt, zufrieden und gut aufgelegt, muss aber auch sagen, ich weiß nicht, ob sie jetzt den Moment verpasst haben, FTA die Titel abzunehmen, ein bisschen, weil dieser Run ist jetzt auch langsam, ne, ist bei Full Gear passiert, das war im November, jetzt, ich sag mal so, vor Mai werden sie das Ding nicht abgeben. Es ist so ein bisschen, bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich mir denke, naja, du hast jetzt keine Kanada-Show mehr dieses Jahr. Du hast es bei der ersten, hast du es quasi nicht gemacht, jetzt, also, dann passt ja nur noch All In und ich hab da halt echt, also, Fackelübergabe rather than old heads winning the titles once again. Bin ich ganz ehrlich, aber kannst mir gerne mal deine Gefühlslage schildern.
Nee, 100%. Also der Title Run geht zu lang für das, was im Title Run passiert. Also wirklich FTA, die Entwicklung, sie sind eigentlich nur die Bad Guys, die dann dauerhaft beleidigen. Also da ist keine charakterliche Tiefe drin. Immer wird irgendein Familienmitglied reingezogen. Also es ist schon wirklich immer die gleiche Story, die man fährt. Und man muss auch sagen, die haben langsam auch die ganzen Tag-Teams durch. Ne? Also die ganzen Tag-Teams, die da weit oben mit sind. Klar, du kannst jetzt was zusammenwürfeln à la Brodido oder so. Ne? Das kannst du immer machen. Aber die Rascals haben sie weggehauen. Jetzt Cage und Cope haben sie jetzt weggehauen. Die Bucks haben sie weggehauen. Also wer ist denn da noch im hohen Tag-Team-Bereich, den du damit reinstellen könntest? Da wird es sehr, sehr dünn. Ich meine, du hast das Hurt-Syndicate gerade irgendwie wieder in Stellung gebracht bei Collision. Das sind jetzt aber auch nicht so die wahnsinnigen Contender.
Nein, da löst du was in mir aus. Da kriege ich einen Hass und es wird nicht passieren. Und ich weiß, das ist nur hier reingeworfen, um mich zu provozieren. Wenn ich das Hurt-Syndicate in der Nähe dieser Titel sehe oder diese... Nein. Never ever again. Please don't. Nein. Wenn es in irgendeiner Weise dahin geht, dass ich Cope und Cage gegen Lashley und Shelton Benjamin in einem Tag-Match sehe, ich skippe das. Ich skippe dieses Match. Ich werde es mir nicht angucken. Werde ich nicht tun. Sag ich jetzt schon so, wenn ich in dieser Review sitze, gehe ich dabei Kaffee trinken. Ist mir scheißegal. Wirklich, den Bums gucke ich nicht. Guck ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Und das ist genau das Problem, wovon sich AEW eigentlich losgelöst hat. Viel zu sehr auf Old Heads setzen. Brauche ich nicht.
Nein, das stimmt schon. Es war, Aaron, ich wollte dich triggern, es hat funktioniert, es freut mich sehr. Nein, aber du hast halt wirklich keinen mehr da oben. Du hast, also, ey, vielleicht übersehe ich gerade die biggest Namen, aber wen willst du da hinstellen? Topflight? Cool. Naja, die brauchst du ja nicht oben reinstellen. Also, es wird wirklich dünn. Und du hättest die Titel jetzt wechseln lassen können, weil dann hättest du zumindest auch nochmal mit den anderen Tag-Teams ein bisschen was spielen können und so. Hast du jetzt nicht gemacht. Weiß ich nicht, was jetzt der Weg ist hier. Also ich kann mir vorstellen, was der Weg ist. Der Weg ist irgendwie eine Form von Trios Tag Team Match dann bei All In, möglicherweise dann eben, um einen alten Klassiker wieder aufleben zu lassen, ein TAC-artiges Match, Ladder Match, was auch immer. Das wird schon kommen, denke ich, aber ja, ich bin ein bisschen ratlos, was die Tag Team Division gerade angeht, so, weil ich habe damit definitiv nicht gerechnet.
Nee, vor allem, was du halt jetzt auch in Richtung Double or Nothing aufbaust. Also, dass du noch zwei Pay-Per-Views vor All-In. Es ist ja nicht so, dass du jetzt dann nach Double or Nothing gleich All-In hättest, dann, ja, keine Ahnung. Aber du hast halt dann dieses Jahr noch Forbidden Door wieder dazwischen. Das ist halt einfach so. Das findet im Juli statt, ne? Klar kannst du mir da, was weiß ich, irgendein All-Star-New Japan-Team gegen FTA stellen. Das wird sicherlich auch gut werden. Got you, gar kein Problem. Verstehe ich alles. Aber, weiß ich nicht. Bin ich ehrlich, ich fand, das war jetzt der perfekte Zeitpunkt, um es wechseln zu lassen. Hast es nicht gemacht. Und du hast es eh schon auf den Punkt gebracht, FTA wiederholen sich. Und selbe Gefühl bleibt auch hier, trotz der Tatsache, dass ich dieses Match wirklich gut fand. Ich glaube, ich habe sogar 4 Sterne gegeben, weil ich es wirklich für meine Erwartungshaltung wirklich mega overdelivered habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt alles schon gesehen von FTA. Haben mir nichts Neues erzählt. It's over, bin ich ganz ehrlich. Es nutzt sich ab.
Ja, mal gucken. Vielleicht feiern die Acclaimed Comeback. Ich weiß es nicht. Gott bewahre. Wie gesagt, das hört sich jetzt gerade das einzige Tag-Team, was mir überhaupt einfällt außerhalb der Bubble. Und das möchte ich auch wirklich nicht, auch Aaron nicht. Das hält Aaron nicht aus. Wir gehen mal lieber ganz schnell weiter, bevor ihr die bösen Gedanken uns noch einholen, ins Casino-Gauntlet-Match. Ja, ich erspare euch so ein bisschen diese ganze, was da alles passiert ist. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, wer reinkam. Nummer 1 und 2 machen natürlich Rouge. Die haben ja ihre Matches da bei Collision und bei Dynamite gewonnen. Juckt aber auch nicht, muss man sagen. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Als Nummer 3 kommt dann Bandido, dann Speedball Mike Bailey und El Clon. Dachten wir uns, okay, ja, die kannst du reinbringen. Mit solchen Namen, mit solchem Kaliber haben wir gerechnet. Das ist fein. Die bringen auch eine gewisse Matchqualität rein. Die haben auch coole Sequenzen miteinander. Dann kommt ein Pack rein. Denken wir, okay, ja, warum der Pack jetzt den TNT-Title? I don't know. Aber von mir aus, packst du Pack rein. Pack ist ein cooler Typ. Ja, und dann ging es, es tut mir leid, aber dann ging es, was die Teilnehmer anging, bergab. Dann kam Danny Garcia. Dann kam Anthony Bowens. Dann kam Kevin Knight. Cool. Okay, auch den haben wir, da haben wir gedacht, okay, den können wir hier definitiv mit reinnehmen. Und dann kam noch Wheeler Yuta mit rein. So, die catchen da schön ab. Am Ende, ich kürze es ab, springt dann Kevin Knight sein UFO-Splash, meine ich, auf Danny Garcia. 1, 2, 3. Und Kevin Knight gewinnt dieses Casino-Gauntlet. Wir haben uns im Match gedacht, dachten wir uns so, boah, warte mal, der Speedball... Der ist doch Kanadier, warum haben wir denn daran nicht gedacht? Und der hat doch mit Kyle Fletcher, hat er doch eine Geschichte, das wäre doch voll smart. Okay, jetzt ist es Kevin Knight, aber ich denke, damit sind wir auch fein. Und ja, so wurde ja einiges abgeändert aufgrund von Verletzungen. Vielleicht hätte Kevin Knight sogar Okada besiegen sollen um den International Title. Also ich bin fein mit dem Ergebnis.
Also es war ja geplant, dass Takeshita und Kyle Fletcher gegen die Bucks eigentlich antreten. Und Okada seinen International-Titel verteidigt, logisch wäre gewesen, bei einer Matchserie, die 1-1 steht, das nochmal gegen Kevin Knight zu machen. Muss man jetzt aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin sehr zufrieden mit diesem Ausgang, weil ich glaube, Kevin Knight ist jemand, den kannst du in solche Matches stecken. Der kann gerade gegen diese Kaliber, gegen Ciampa, gegen auch Speedball, gegen El Clon, gegen all das, gegen Pac meinethalben, kann der wirklich, selbst gegen den Danny Garcia, kann der Matches wrestlen, die verkaufen sich, warte, bei Collision sicherlich sehr, sehr gut und sind dann auch High-Profile-Matches um diesen TNT-Titel. Ne? Auch ein Danny Garcia, der hat den Titel schon getragen, ja, auch wenn die Title Reign nicht gut war. Da kann man mal drüber nachdenken. Aber es sind 10 Teilnehmer, das Match geht 22 Minuten. Hätte sich wieder ein bisschen was sparen können, um vielleicht, also Wheeler Yuta hätte ich jetzt wirklich, wirklich gar nicht gebraucht, wenn er jetzt nicht den Pin nehmen soll, sondern Danny, dann macht er wirklich gar nichts für dieses Match. Und ja, also Mich freut es für Kevin Knight, es ist was Neues, es ist was Frisches, das ist fully fine, es ist auch eine richtige Entscheidung, ja. Es hat sich die letzten Wochen abgezeichnet, mein Spruch war ja immer, wir brauchen immer noch Platz für Kevin Knight. Auf den hält der Tony ganz viel, das hat man jetzt hier nochmal gesehen. Aber es ist immer mit so ein bisschen dem Beigeschmack, hey, naja, es ist halt einfach aufgrund der Tatsache von Kyle Fletchers Verletzung passiert und ja, das Match war in Ordnung, man hat aber trotzdem einfach wieder zu viel Füllmaterial gemacht. Ne? Und da hast du trotzdem Highspots im Match. Also da hast du trotzdem Highspots im Match, die machen dann auch Bock, aber dann halt auch irgendwie so wieder. Und jetzt warten wir auf den nächsten und noch auf den nächsten und noch auf den nächsten. Und irgendwann, also ich finde diese Casino Gauntlet besser als die letztes Jahr bei All In und auch besser als die von Full Gear. Trotzdem hat sie ihre Schwächen und ich glaube, du solltest langsam vielleicht dahin gehen, dass du sagst, ich bringe dieses Match nur einmal im Jahr oder wenn ich irgendwas anderes ermittle. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also it's too much.
Ja, das da haben wir ein paar Mal schon drüber geredet. Ich glaube, Tony Khan wusste sich einfach nicht zu helfen. Er war so richtig backstage so, na, was mache ich? Was mache ich? All-Star oder Casino? All-Star oder Casino? Er hat sich für das Casino-Gauntlet entschieden. Ich kann mir ganz genau vorstellen, so ist es abgelaufen. Nein, aber ich, also ganz ehrlich, ich will mich nur darüber aufregen, warum Anthony Bowens hier drin war. Weil ich mir denke, okay, du hast dein Nummer-2-Match verloren und du bist trotzdem drin und hast somit genau die gleichen Chancen, wenn nicht sogar bessere Chancen jetzt am Ende gehabt als Nummer 1 und 2, weil du am frischesten reinkamst und die Möglichkeit hattest, da abzustauben. Also da denke ich mir wirklich, Tony Khan, bitte überdenk das Konzept, das ist einfach schwachsinnig mit dem Nummer 1 und Nummer 2, wenn es nicht dann auch mal mit Nummer 1 oder 2 endet. Das haben wir aber auch schon zu Genüge durchgekaut.
Ich sag dir dazu noch mal eins. Ich glaube mittlerweile, du könntest einfach als Kommentatoren mal dieses Konzept, wenn du einfach schlau bist, kannst du es einfach auch drehen. Du kannst den Zuschauern anders verkaufen. Du kannst sagen, ja, in der Theorie wäre das natürlich die leichteste Variante. Bisher hat es aber noch keiner da gewonnen, weil einfach Pins so früh in Matches nicht fruchten und nicht stattfinden. Das passiert eben nicht nach 2, 3, 4 Minuten oder sonst was. Du kannst es auch einfach drehen. Du musst nur das Narrativ ein bisschen ändern. Ja, das kannst du ganz leicht machen, weil in der Theorie ist es so, aber die Theorie ist halt einfach nicht die Praxis und Wrestling-Matches enden 90% der Zeit halt nicht nach 3, 4, 5 Minuten. Deswegen ist der, wie du es richtig sagst, der frisch reinkommt halt am Ende, vielleicht auch einfach der, der am meisten davon hat. Insofern, ja, also hört sich ein bisschen blöd an, wenn ich sage, drauf geschissen, aber du kannst es besser verkaufen, Niki. Du kannst es besser verkaufen als das, was du gemacht hast. Ganz
definitiv. Sicher. Aber ey, ist vielleicht ein Konzept, was man auch noch ein, zwei Mal überarbeitet und in 3, 4 Jahren ist es vielleicht richtig, richtig geil. Was auch richtig, richtig geil war. Und das muss man wirklich sagen. Und das tut mir so leid, dass es jetzt stattfand. Jamie Hayter gegen Thekla. Da war direkt Feuer im Match und die machen was komplett anderes als die anderen Matches. Die catchen nicht nur im Ring und nicht nur um den Ring. Nein, sie gehen auf die Rampe und sie catchen komplett rum und sie sind wirklich, wirklich, wirklich gut. Das war ein wirklich gutes Match, was halt wirklich wieder an einem falschen Spot ist. Also eigentlich ist alles wie immer in der AEW Women's Division. Ich möchte einen Spot hervorheben. Thekla ist so in ihrer Spider-Brücke oder wie ich es nenne. Und Jamie, ja, pflückt sie, würde ich sagen, einfach nur auf und zieht dann einen Piledriver zum Two-Count. Das sah sehr, sehr cool aus. Am Ende ist es der Einroller in Spider-Stellung, wenn du so möchtest, mit dem Griff ins Seil, was dann sozusagen Thekla hilft, hier den Sieg einzufahren. Windsor kommt dann noch raus, sagt, hey, Ref, hast du Augen im Kopf? Kannst du gucken? Die Frau hat doch da definitiv ins Seil gegriffen. Was mir sagt, Aaron, wir sehen das Match nochmal und dann möchte ich das doch bitte irgendwo sehen, wo das mal ein bisschen mehr Showing bekommt, weil das Match war gut, es war sogar richtig gut. Es hat aber einfach nur hier von der Platzierung wieder mal nicht profitiert. Die Crowd hat es nicht honoriert. Es war leider wirklich wieder wirklich beschissen gesetzt hier an dieser Stelle.
Für mich zählt aber mittlerweile dieses Argument einfach nicht mehr, dass ich sage, ich bewerte ein Match jetzt, also gerade die Frauen in diesen World-Title-Matches bei AEW schlechter, weil das Publikum nicht da war, weil es schlecht platziert ist, weil das ist einfach immer so. Es ist immer so. Ich sehe das nicht mehr als Argument. Es ist immer beschissen. Es ist immer ein schlechtes Card-Placing, gerade nach so einer Casino-Gauntlet, wo ihr sagt, oh. Nein, zählt für mich nicht mehr. Das Match war wirklich fantastisch. Die beiden hatten Bock drauf. Es war super stiff. Es gab auch einen wirklich sehr coolen Spot, wo Thekla dann Jamie Hayter, die dann irgendwie so in der Kamera so gerade steht, so richtig mit so einem 300, this is Sparta, tritt so die Rampe wieder runter, befördert. Das war richtig, richtig cool. Es hat richtig, richtig super ausgesehen. Und die Matchpaarung ist einfach gut. Sie haben Chemie. Es geht im Ring wirklich zur Sache. Die Spots stimmen. Und im Gegensatz zu all dem, was ich zum Beispiel bei Chris Statlander so empfunden habe, wo ich sage, irgendwie will der Funke nicht. Der Funke war hier da. Das Publikum hat den Funken aber halt einfach nicht aufgenommen, weil die halt wirklich am Arsch waren. Ich bin wirklich ehrlich, die waren am Arsch. Und ja, dann ist das halt auch einfach unfähiges Booking, weil, muss man auch ganz ehrlich sagen, dieses Match hätte wahrscheinlich mit, ja, jetzt diesem Griff im Seil und so, es bekommt wahrscheinlich gerade eine Story, es hat einfach gar keine Story. Es ist aus der Not geboren, ja. Deswegen kann ich es auch nicht so top-notch raten, ja, aber ich ziehe Stimmung und sowas gar nicht mehr mit rein, weil ich sage, es ist egal, die Frauen haben es einfach freaking schwer. Das Booking ist grundsätzlich gut. Ich glaube, wir haben eine 4,25 gegeben bei dem Ganzen und es ist aber trotzdem ein wirklich super, super gutes Women's Match und es ist halt einfach nur wieder dem Card-Placing zum Opfer gefallen. Und da muss man halt einfach auch ganz ehrlich sagen, so hätte man jetzt auch zwischen statt Andrade gegen Darby oder sowas da bringen können. Wäre auch in Ordnung, wenn du dich schon nicht traust, das irgendwo prominenter zu platzieren. Ist für mich trotzdem zumindest jetzt auf einem Weg, wo du sagst, okay, ich glaube, wir kriegen das Match nochmal, kriegen wir es bei Dynamite, I don't know, wenn wir es bei Double or Nothing nochmal bekommen, nehme ich's, habe ich Bock drauf, freue ich mich tatsächlich auch drauf, weil ich weiß, die können richtig gut miteinander.
Ja, es war einfach stark und es tut mir wirklich so weh, weil ich habe das so gesehen und dachte so, boah, das ist in-ring-technisch wirklich, wirklich gut und diese Crowd kommt nicht hinterher und das ist so kacke wirklich. Das muss Tony Khan doch irgendwann mal irgendjemand mal sagen. Irgendwann muss doch mal jemand da hingehen und sagen, ey Tony, du machst mit uns nur Scheiße. Aber gut, ich weiß da auch nicht, irgendwer muss mit Tony Khan mal reden. Aaron, vielleicht musst du mal eine Mail hinschreiben. Schreib mal eine Mail an ihn. Mach mal eine Mail.
Ich finde trotzdem, dass es hier nochmal auffällt im Vergleich zu Revolution, dass das Card Placement einfach wieder eine Ecke schlechter war. Ich finde, das fällt einfach auf. Ich finde, das fällt hier einfach nochmal auf und es ist dann wieder was der Show insgesamt einfach ein bisschen schadet. Es ist wieder ein Match zu viel, über das sprechen wir dann auch nochmal, ja. Aber trotzdem, es ist einfach sehr oft Card Placement und ich finde, ich habe mal bei Revolution extrem gut hinbekommen und darunter leiden AEW Pay-Per-Views sehr oft. Hier ist es auch der Fall, weil das Gesamtkonstrukt so auf wackeligeren Beinen steht als jetzt bei Revolution, was ja wirklich nahezu perfekt war.
Ja, das Pacing hat wirklich einfach Probleme gehabt dieses Mal. Hat man auch so ein bisschen gemerkt am Stream, ne? Es war so ein bisschen wirklich so ein Auf und Ab. Und bei Revolution weiß ich noch, okay, das war dauerhaft hoch, weil wir hatten dauerhaft irgendwas, was anders war. Ja, war hier definitiv schwächer. Wir gehen weiter in das nächste Match, wovon wir uns viel versprochen haben. Ich würde sagen, eins der drei ganz, ganz großen Matches, die hier angekündigt waren. Will Ospreay gegen Jon Moxley. Es geht um den Continental Title. Und das Match geht los und Ospreay ballert Moxley einmal komplett mit einer Hidden Blade über den Haufen. Das habt ihr noch nicht gesehen. Dann kommt noch eine zweite hinterher und dann steht Ospreay erstmal und macht gar nichts. Und die Crowd ist komplett da und schreit Ospreay an. Und das war wirklich, wirklich, wirklich cool. Wir haben eigentlich nur auf den Moment gewartet, bis Ospreay dann mal überdreht. Ne, also er dominiert dann Moxley erstmal eine Weile und wir warten und warten. Na, wann ist dieser eine Punkt zu viel? Wann willst du so einmal zu doll ihm wehtun? Wann dreht sich dieses Momentum? Und das kam dann auch außerhalb des Rings auf der Ringtreppe, wo eigentlich Moxley drauf landen sollte. Ja, da geht es jetzt eben andersherum. Da landet der Ospreay drauf und jetzt geht alles auf den Nacken. Sleeper Suplex, ganz, ganz viele andere tolle Wunderwaffen von Moxley auf den Nacken. Ospreay kann sich aber dann Stück für Stück behaupten, kämpft sich mit einer Shooting Star Presses zurück oder mit mehreren Shooting Star Presses zurück ins Match. Dann soll der Sleeper Suplex vom Top Rope kommen, wird Gott sei Dank abgefangen oder gestanden. Aber gut, dann gibt es halt einen normalen hinterher. Wir machen dann uns nichts draus, was soll's. Dann gibt es aber auch This is Awesome Chance vom Publikum und wir waren wirklich happy zu diesem Zeitpunkt, weil wir uns wirklich dachten, ey, das ist cool, was wir hier sehen. Ospreay ist mal ein anderer Ospreay. Das ist nicht der 5-Sterne-Catcher Ospreay, den wir gegen Takeshita und Co. sehen. Nein, das ist mal ein anderer. Das ist mal wirklich einer, der auch mal Charakter zeigt. Das war sehr, sehr cool. Und weil wir noch einen Neckbump brauchen, damit wir auch wissen, dass Ospreys Nacken auch komplett kaputt ist, naja, gibt's einen Piledriver auf die Ringtreppen außerhalb des Rings. Der sah wirklich fies aus. Eine Reihe von Brainbustern und Death Riders führen dann schließlich zum Sieg für Moxley. Er macht den Ospreay wirklich kaputt, Aaron. Und damit, also was heißt damit, haben wir nicht gerechnet, aber das ist auf jeden Fall, es ist eine Entscheidung. Und es ist eine Entscheidung, die getroffen wird, um den Charakter Ospreay weiter aufzubauen.
Ich begrüße diese Entscheidung und zwar extrem. Ich war ein Befürworter auch schon in der Preview. Ich habe gesagt, dass genau das muss sein. Das ist die Geschichte, die du erzählen willst. Ich bin sehr froh, dass es nicht in einem Draw geendet ist und ich bin noch viel glücklicher darüber, dass Ospreay diesen Titel nicht gewonnen hat. Warum? Es ist Character Work. Und Character Work hier über Five Star Classic. Ich bin sehr froh, dass wir nicht dieses typische Flummi Five Star Ospreay rettet die ganze Show-Match bekommen haben, sondern wir dies geopfert haben für Character Work von Ospreay für, du bist noch nicht so weit. Deine Hitzköpfigkeit hat dich hier rausgenommen. Du hast am Anfang dominiert, du hast alles in der Hand gehabt, du hast gesagt, ich habe alle Zeit der Welt. Ne, du musst 20 Minuten hier mit mir aushalten. Ja, ist leider nicht so. Moxley ist ein guter Catcher. Moxley hat das C2 gewonnen. Moxley ist, auch wenn er mal verliert, wie am Mittwoch, ne, halt tatsächlich der Typ, der immer wieder aufsteht. Der dich kaputt macht und der dich mit deinen eigenen Waffen schlägt. Und auch wenn vielleicht ein kleiner Paradigm-Shift am Ende das bisschen zu viel war, ja, war es trotzdem eine perfekte Storyline. Es war wirklich sehr, sehr gut geworkt. Es ist auch, wie gesagt, ein anderer Ospreay. Du hast es angesprochen. Es ist einer, der ruchloser worked. Nicht der Ospreay ist von davor, aber ich glaube, das ist im Moment gerade for the greater good, weil ich denke, und ich glaube, das hat er auch gezeigt, dieser alte Ospreay, der steckt noch in ihm. Den will er uns aktuell aber nicht zeigen und es ist gut, dass er uns den nicht zeigt. Das siehst du immer wieder so im Ansatz, weil er kann das alles noch und vielleicht braucht er einfach noch. Das ist so ein bisschen, das habe ich jetzt mehrfach angesprochen, diese Kenny Omega Story, die er bei diesem Death Triangle gegen Elite Best of Seven Match gehabt hat. Es braucht einfach und es braucht einen Ospreay, der im Kopf umschaltet, der sagt, ich muss etwas ändern, weil so wie ich gerade vorgehe, wird es nichts damit. Und ich glaube, das ist genau die Richtung, wo du vielleicht sogar jetzt einen Case hast, dass das Death Rider Ding schon over ist. Ich weiß es nicht, ich würde es nicht gut finden, weil man halt Stable War technisch was machen könnte, aber es könnte jetzt theoretisch schon ein Ospreay sein, der in eine Sinneskrise fällt, der sich fragt, warum bin ich eigentlich gerade zurückgekommen, wie ich das mache, ist das alles so richtig und, der sich beweisen muss und vielleicht sich dann auch durch ein Own-Heart-Tournament erstmal ja anderweitig schlagen kann. Ich habe es auch in der Preview mit Markus Holzer angesprochen, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht die ersten Matches auch nicht dominant gewinnt, sondern mal durch ein Roll-Up, durch ganz andere Sachen, wo du einen Ospreay nie siegen siehst, nicht durch großen Tiger-Driver, ne, Stormbreaker oder sonst was, nein, sondern anders. Ein Ospreay, der smarter worken muss. Ich glaube, das ist eine tolle Geschichte und ich glaube, das ist genau das, was Will Ospreay jetzt braucht, um diesen Weg zum Top-Babyface an die Spitze der Promotion zu gehen, Niki.
Es ist auch wirklich das erste Mal, dass Ospreay bei AEW einen wirklichen großen Charakter mal bekommt. Ne, wir hatten ja vorher, war er halt der Typ, der die 5-Sterne-Matches gecatcht hat. Das war eigentlich immer so ein bisschen die Story. Klar, du hast immer mal so kleinere Sachen gehabt, aber du hast nie den Charakter, dieses große Ganze von Will Ospreay gehabt. Und das ist jetzt der Fokus und das bringt mir wirklich den Wunsch in mir hervor, dass bei All In das Ganze wirklich gipfeln muss. Also wenn Ospreay bei All In nicht, nachdem er diese ganze Story jetzt durchlaufen hat, diesen Leidensweg jetzt durchlaufen hat, von wegen, hey, ich muss wieder lernen, wie catche ich denn eigentlich, beziehungsweise wie muss ich denn jetzt catchen, nachdem ich meine Verletzung irgendwie verarbeitet habe? Das Ding muss jetzt bei All In oder auf dem Weg zu All In dann jetzt zugespitzt werden. Das ist deine größte Story, die du gerade bei AEW produzieren kannst, meiner Meinung nach.
Ich pitch dir mal ganz kurz was, weil ich da gerade so ein bisschen drauf gekommen bin. Was ist, wenn die Storyline um Ospreay auch so ein bisschen ist, dass er vergeben muss? Dass er vielleicht auch einem John Moxley vergeben muss für das, was passiert ist. Dass er sich von solchen Sachen freisagen muss irgendwann. Moxley ist nach dem Match gegangen. Da waren kein Death Riders Beatdown danach oder sonst. Moxley ist gegangen, hat sich feiern lassen und gesagt, ich habe dich geschlagen. Clean und sonst was. Was ist, wenn Will Ospreay sich vielleicht auch selber so ein bisschen vergeben muss? Wir wollten uns letztes Jahr eigentlich diese Storyline geben, dass Ospreay sagt, ich bin bei Double or Nothing gescheitert. Das einzig Gute, was ich jetzt machen kann, ist irgendwie gegen die EVPs die Bucks antreten. Na, und danach, wenn ich das aber verlieren würde, dann trete ich einen ja nicht um den Titel an. Also ein Ospreay, der sich nicht für alles selber auch die Schuld gibt oder anderen die Schuld gibt, sondern Ospreay, der sich frei macht von dem Ganzen und dann endlich der Will Ospreay sein kann, der an der Spitze steht. Weil wie du sagst, er war jetzt eigentlich nur, seitdem er da war, immer so ein bisschen der Pay-Per-View-Savior, der mit Matchqualität alles rausgerissen hat. Aber er war eben nicht, ja, blöd gesagt, das, was Darby Allin schon jetzt versucht, uns zu sagen, dass er sein will, nämlich Face of the Company, weil er den Titel hat. Und was es dazu braucht, kann halt auch einfach Character Work sein, das ein bisschen tiefer geht, als von der Don Callis Family betrogen zu werden. Deswegen könnte es sein, dass es einfach so ein bisschen Thema vergeben und sich neu erfinden ist. Und wie gesagt, ich finde alles großartig dran. Ich fand das Match auch großartig, weil es einfach ganz anders war. Wir haben 4,5 Sterne für dieses Match wirklich gegeben. Ich fand es ganz großartig. Es ist für mich einer der großen Highlights dieses Pay-Per-Views, weil es uns voranbringt. Und das ist immer das, was ich sage. Ich will nach einem Pay-Per-View vorangehen und ich will eine gewisse Windrichtung kennen. Und die kenne ich hier. Und auch wie Ospreay danach da sitzt und dann auch so, ja, wie kann ich das nur verloren haben? Wie geht das? Bin ich nicht mehr Will Ospreay? Das ist wirklich, wirklich hervorragend. Und noch eins zeigt es mir, sie haben einen Plan, was sie machen. Und es ist immer gut, wenn du dich darauf verlassen kannst, dass sie einen Plan haben. Und das, finde ich, kommt hier raus. Das ist so groß angelegt. Die haben einen Plan und ich finde es wirklich gut, Niki. Wirklich, wirklich gut.
Ich hoffe, sie haben einen Plan. Ich hoffe es wirklich, weil Ne, ich will nichts wieder rausholen, aber Okada Takeshita hat sich dann auch wirklich, haben wir auch gedacht, okay, die haben jetzt eine Richtung und da ist auch ganz, ganz viel auf der Strecke geblieben. Ne? Also ich möchte hier aber wirklich die Vorschusslorbeeren leisten, weil ich mir denke, okay, die hängen ja da alle mit drin. Da ist ja nicht nur ein Mann, der da irgendwie entscheidet, sondern da hängt eben auch ein Osprey mit drin, der genau weiß, hey, ich bin der Typ, oder ich bin nicht allein der Typ, aber ich bin mit der Typ, warum die Leute sich da ein Ticket holen fürs Wembley. Weil diesmal meine Zeit ist, weil diesmal ich nicht gegen Jericho catche oder eine andere Aufgabe habe, die EVPs zu besiegen oder so. Nein, ich bin jetzt das Spotlight. Nach so vielen Jahren oder nach, weiß nicht, drei Jahren oder was er jetzt gesigned ist, bin ich jetzt mal das Face und kann ich jetzt mal daran arbeiten, wirklich, wie ist es denn, wenn ich die Company tragen muss? Was für Aufgaben sind denn da überhaupt? Was kommt denn da überhaupt auf mich zu? Kann ich das denn alles überhaupt? Und diesen ganzen Wandel von diesem, ganz, ganz salopp gesagt, von diesem Spot-Monkey hin zu einem verantwortungsvollen Champ, der sozusagen es schafft, alle Leute hinter sich zu vereinen, die Company zu tragen, gegen Böse zu verteidigen, im weitesten Sinne. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, der wird sich Will Ospreay jetzt stellen, über die nächsten Monate, hoffentlich stellen. Und ich hoffe, das wird bei Dynamite nicht, ja, quasi genosehält und er ist einfach raus, weil sein Nacken jetzt kaputt ist und dann die Woche drauf kommt er dann gegen, keine Ahnung, Action Andretti wieder, um sein Match zu worken, damit er dann wieder reinkommt. Also das darf dann bitte nicht passieren. Ich brauche dann jetzt auch die großen Schritte. Ich will keine Baby-Steps mehr haben. Ich will die großen Entwicklungen jetzt bei Ospreay haben.
Muss aber auch sagen, ich würde mich jetzt diesmal bei Dynamite schon damit zufrieden geben, wenn du einfach ein Backstage Interview im Sinne von, was nach Dynasty passiert ist, einfach mal seinen Zustand. Also er muss nicht auftreten vor Publikum und dann sprechen oder John Moxley gibt mir das, sondern einfach mal einen Ospreay, der so ein bisschen von der Rolle ist. Wenn du mir den gibst und einfach mir nur eine Richtung gibst, so ein Character, weil ich fände es tatsächlich jetzt nach dem Match gar nicht so effektiv, wenn er wieder auftritt und dann gleich Klarheit hat, weil eigentlich ist er das, Ospreay hat jetzt keine Klarheit. Ospreay ist jetzt gescheitert, direkt nachdem er so extrem krass zurückgekommen ist. Deswegen muss ich ganz ehrlich gestehen, ich fände es gut, wenn man so ein bisschen die Stimmung einfällt. Vielleicht sagt er auch gar nichts, so geht weg. Weil es kann ja auch sein. Vielleicht kommt auch das, I don't know, aber irgendwas brauche ich, was mir jetzt klipp und klar nochmal die Richtung weitergibt. Aber da bin ich, wie gesagt, guter Dinge, weil sonst hätte man sich, glaube ich, auch, also wenn man keinen Plan hätte, hätte man hier Ospreay gewinnen lassen, sage ich ja so, wie es ist.
International Title, oh Gott, ey, Continental Title, und dann macht er auch das, Open Challenges. Oh mein Gott.
Ja, aber dann, ich will ein bisschen catchen, ne? Das war so ein bisschen auch das mit seinem International Title Win dann damals über Roddy Strong, dann bei Double or Nothing 2024. Ich war auch denk, warum hat er den Titel eigentlich gewonnen? Ja, gut, weil man mit MJF dann halt in den Sommer gehen wollte, aber es war halt, da braucht man einen Titel für, hätte es doch theoretisch keinen Titel gebraucht. Egal, wurscht. Das war ganz große Klasse und das war für mich ein großer Punkt, warum Dynasty all in all hier richtig gut gezündet hat. 100%.
Definitiv. Es hat die Weichen für deine größte Story einfach gelegt, wie schon die letzten zwei Dynamite-Ausgaben. Und damit haben wir jetzt zumindest schon mal eine erste Fahrtrichtung, wohin es uns führen wird, Richtung Wembley. Und das ist, glaube ich, immer eine gute Sache. So, Aaron, du hast vorhin gesagt, wir sprechen noch über das Match, was zu viel war. Das kommt jetzt. Und zwar das Trios-Match, die Dogs gegen Roddy, Cassidy und Kyle O'Reilly. Das nehme ich jetzt vorweg. Das ist kein nichts Überraschendes, das ist nichts Spannendes. Was viel spannender ist, die Faces kommen als Sitcom raus. Also da steht wirklich ein Sitcom-Set aufgebaut und Cassidy liegt auf der Couch und sagt, Mom, lass mich bitte noch 5 Minuten schlafen. Und Roderick Strong ist dann so ein bisschen die nervige Mutter sozusagen, die dann ihren Sohn aufpäppeln will. Und dann klopft es an der Tür, Roderick Strong macht die Tür auf und dann steht da Kyle O'Reilly drin. Es war wirklich lustig, kann man wirklich genauso machen, war putzig. Was aber viel cooler war, als die Heels dann rauskamen, die haben den kompletten Laden zerlegt. Aber nicht nur zerlegt, also die haben die Tür komplett kaputtgeschlagen. Und Gabe Kidd hat auch aufs Sofa gepinkelt. Nachdem Clark Connors das Sofa sexuell, naja, guckt euch selber an. Die haben es jedenfalls alles danach kaputt gemacht. Und ich muss sagen, bei der Ansetzung habe ich mir dann schon gedacht, es tut mir leid, aber das ist ein Collision-Main-Event. Das ist kein Pay-Per-View-Match. Das ist genau dein Collision-Main-Event. Es gab jetzt ein, ja, blödes Ereignis, was dieses ganze Match so ein bisschen noch mehr zum Kippen gebracht hat. Und zwar eine Verletzung von Gabe Kidd. Es gibt danach ganz, ganz offensichtliches Calling von 4 Leuten im Ring, wo ich mir eigentlich denke, okay, ihr seid doch Pros, alle. Also alle 4, Roderick Strong, Cassidy und die beiden von den Dogs. ihr wisst doch, wie man so ein Match dann weiterworkt oder nicht. Und das war wirklich schon sehr, die waren alle planlos. Die standen dann alle in ihrer Ecke und haben sich so ein bisschen angeguckt und sich so Sachen zugerufen. Das war ganz, ganz weird anzusehen. Das sorgt dann dafür, dass Kyle Cassidy und Roderick Strong tatsächlich dann auch den Titel gewinnen. Haben wir zumindest gedacht, weil es sah alles nach Audible aus. Wir wissen jetzt nicht, war es geplant, dass sie den Titel gewinnen, dass der jetzt schon wieder wechselt, 2-3 Tage nachdem der Titel zuerst zu den Dogs gewechselt ist. Oder, ja, Aaron, ich weiß es immer noch nicht, wenn ich ehrlich bin, weil die Grafik von den Titeln, die war sofort da. Also das war alles komisch an diesem Match.
Weiß ich nicht, wie schnell Tony Khans Grafiker sind, wenn der Referee nach hinten durchgibt, der ist verletzt. We need to call an audible. Das kann alles sein. Es ist für Gabe Kidd wirklich zum dümmstmöglichen Zeitpunkt jetzt eine Verletzung. Das tut einfach weh. Das tut einfach weh. Und egal, ob es geplant war oder nicht, aber es ist halt todesbeschissen. Also es ist wirklich todesbeschissen, weil ne, es könnte alles sein. Es könnte Ellenbogen sein, es könnte Schlüsselbein sein, es kann eine ausgekugelte Schulter sein, es kann Handgelenk sein, es kann alles sein. Hat sich den linken Arm, glaube ich, gehalten, ist dann weggegangen und war dann auch einfach raus. Und du konntest gar nichts adressieren. Wir können uns noch kurz davor erinnern, wo dieses FTA Jake Doyle und Mark Davis Match war. Da kam dann von Jake Doyle, I just tore my bicep, und dann ging das aber sehr, sehr schnell und sie haben sehr schnell adaptiert. Was mir das sagt über dieses Match ist, dass Gabe Kidd wahrscheinlich ein integraler Bestandteil des Finishes und von ganz vielen Sequenzen war, wo du bei einem Trios-Match, wo du noch mehr beteiligt hast, dann nochmal ein ganzes Stück mehr zu koordinieren hast, was du jetzt dann tatsächlich machst. Die haben gewartet auf eine Entscheidung. I don't know, vielleicht hat man auch einfach so Notfallgrafiken rumliegen. Ich weiß es nicht. Es ist aber grundsätzlich das Match, das zu viel ist und das man sich eigentlich bestenfalls auch hätte schenken können. Das macht es für mich nur noch umso trauriger, ganz ehrlich, dass es genau dann passiert und Gabe Kidd halt wirklich, also ich will nicht sagen, also ich hoffe wirklich, es ist nichts Schlimmes und der kommt bald wieder zurück, aber so 6 Monate Auszeit oder sowas wegen ausgekugelter Schulter, das haben wir zuletzt bei Liv Morgan oder so im Wrestling gesehen. Bitte, bitte, bitte nicht, lass es irgendein meiner Ding sein, aber damit, dann ist halt wirklich auch dieses Thema The Dogs straight up kaputt. Wirklich straight up kaputt, weil du hast gemerkt, du hast es bei Dynamite und sonst was auch gesagt, Gabe Kidd ist der Vocal Point dieser Gruppe und nicht David Finlay. Und ja, was willst du jetzt machen? Willst du Clark Connors und David Finlay dann dauerhaft ein Tag-Team sein lassen? Die werden es jetzt nicht in Richtung Tag-Team-Titel schaffen. Also, das
wäre ein Übergang.
Ja, wow, gegen FTA dann oder was? Hast du ja nicht Cage and Cope gerade als...
Ja,
genau. Es ist, wie du es drehst und wendest, es ist Arsch. Es ist wirklich Arsch. Und ich kann halt echt mir vorstellen, dass aufgrund der Tatsache oder der Verletzung von Gabe Kidd die Dogs jetzt einfach erstmal nicht im TV sind, weil du keine Pläne hast und nicht weißt, was du machst. Und darunter leiden dann wieder alle. Und das finde ich ganz, ganz, ganz fürchterlich. Wirklich nicht gut. Nicht gut.
Nee, es ist alles mies gelaufen da. Also es war wirklich auch ganz unangenehm zum Zuschauen, wie sie da wirklich planlos im Ring stehen und du denkst so, boah, Leute, keine Ahnung, macht doch irgendwas. Ich habe so das Gefühl gehabt, Roderick Strong war so der Einzige, der dann so richtig, der hat einfach alle gehauen irgendwie. Der ist einmal immer rumgelaufen, hat dann alle einmal abgefertigt und Cassidy lag eigentlich die ganze Zeit nur draußen. Also es war ganz unangenehm. Müssen wir mal gucken, was da verletzungstechnisch bei rumkommt. Wir haben neue Trios-Champions, so viel ist sicher, Conglomeration. Okay, keine Ahnung, bin ich jetzt kein Fan von. Gucken wir einfach mal, was die dann bei, ja, hoffentlich Collision dann abreißen.
Aber eine Sache noch zu, bin ich kein Fan von. Ich kann es einfach auch nicht werten. Ich kann es nicht werten, weil wir es nicht wissen. Und egal, also ich will es nicht schlecht reden, weil es ist von einer ganz beschissenen Situation wirklich irgendwie so halt eh noch das Richtige draus gemacht. Weil besser haben die Titel, als dass du sie mit den Dogs dann vakantieren musst und die dann einfach nicht da sind. Also das hatten wir ja auch schon in diversen Fällen und das ist dann auch nichts.
Ja, hättest du halt ein Turnier machen können, ne? Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht dann mit den Rascals als Sieger beispielsweise, ob das nicht irgendwie vielleicht ein bisschen besser gewesen wäre. Aber hey, das ist so ein Hätte-Hätte-Fahrradkette. Die mussten da vielleicht schnell handeln, vielleicht nicht. Wir werden es bestimmt die nächsten Tage noch herausfinden. Da bin ich mir ganz sicher. Und wir gehen jetzt in unseren Main Event. Und was hatten wir für Erwartungen an dieses Match? Kenny Omega, der God of Pro Wrestling gegen MJF, den Devil himself. Kenny bekommt erstmal einen coolen Himmels-Entrance, würde ich sagen. Also mit Wolken und ganz viel mit dem Himmel wird da viel gespielt und mit Flügeln. Halt Kenny Omega, to Battlecry leider. Das hat uns ja traurig gestimmt. Und MJF kommt dann in Teufelmontur, aber nicht irgendwie mit dieser Devil's Mask. Nö, der zieht richtig durch. Der hat einen Anzug an in Rot und Schwarz mit 666 drauf, mit einem umgedrehten Christuskreuz, mit einer Krone obendrauf und so. Also das sah schon ziemlich cool aus, aber ne, gerade wenn du den religiösen Aspekt rauslassen wolltest, hat MJF das hier nicht geschafft. Der hat den voll mit reingeholt. Aber gut, muss MJF wissen, das ist mir egal. Es gibt den Callback-Spot, oder das Match ist eigentlich so ein bisschen, die Story ist so ein bisschen, Kenny Omega versucht so ein bisschen seine Cornerstones, seine verschiedenen Matches, die er so hatte, die ihn so berühmt gemacht haben, sozusagen in dieses Match irgendwo mit einfließen zu lassen. Und so gibt es eben auch ein Callback zu dem Okada-Omega-Match aus dem Tokyo Dome. Die Leute aus dem Banger Club, die wissen Bescheid, da gab es einen wundervollen Table-Spot, der wird hier einfach auch gemacht. Das Match beginnt recht langsam, geht dann aber auch in schnellere Phasen auch immer wieder mit High-Spots über, ne, Piledriver, Sunset-Flips, gutes Wrestling wirklich auch. Der Golden Lovers Moonsault kommt dann auch von Kenny, ne, er holt also wie gesagt seine alten Weggefährten raus, auch mit einem Ibushi dann, gibt er auch nochmal einen Kuss in die Kamera, ich nehme an, das war dann auch in Richtung Ibushi gerichtet. Der Bauch von Kenny war übrigens bis zu dem Zeitpunkt gar kein Thema. Und während ich diese Worte geschrieben habe, wurde der Bauch ein Thema. Das war super Timing. Es gibt dann irgendwann den One-Winged Angel vom Top Rope. Da wird aber nichts mit einem Cover, also da wird nicht gecovert, weil MJF sich rausrollt. Und MJF holt dann auch irgendwie die Moves von ehemaligen Weggefährten raus. Hat nicht so viele, muss deshalb auf Cody Rhodes zurückgreifen. Zeigt einen Crossroads und ein Package Piledriver, wo auch immer der herkam, keine Ahnung, hat er auf jeden Fall gemacht. Das führte alles aber auch nur zu einem wirklich sehr guten Kickout, das muss ich sagen. Also dieser Moment war wirklich, der war wirklich nice. Kenny will dann ein paar V-Trigger verteilen. Einer geht dann sogar gegen den Ref. Und der hat sich nämlich vorher den Ring von MJF geschnappt zu Beginn des Matches, weil der ist ja clever, der denkt da mitten, er hat sich den Ring genommen, hat ihn in seine Hosentasche gesteckt. Naja gut, jetzt ist der Ref irgendwie ausgeschaltet. Ja verdammt, naja gut, gut, klettert MJF halt zum Ref, ist überhaupt kein Problem, greift dem in die Tasche, so 2 Minuten gefühlt, und wühlt da irgendwie diesen Ring raus. Und ja, da haut er dann in dem Kenny, will er den Kenny zumindest hauen, aber Kenny kontert das in einen One-Winged Angel Cover, aber es ist kein Ref da, es ist keiner da und wir zählen bis 10 und drüber und dann muss sogar ein neuer Ref rein, weil der Ref, der war, der ist wirklich, der ist kaputt, der lebt noch nicht mehr, das ist einmal vorbei. Der neue Ref kommt rein, aber es gibt dann den Kickout bei dann nochmal 3, also im Prinzip der Kickout aus dem One-Winged Angel bei 13. Kann man mal so mitnehmen, zählt für die Statistik. Bei 17 sogar. Also völlig, völlig wild. Draußen stand dann noch ein Tisch rum, der eben aus diesem berühmten Callback-Spot da hingestellt wurde. Da gibt es dann einen Tombstone durch von MJF an Kenny Omega, wo wirklich, also er landet wirklich eklig mit seinem Kopf in der Mitte von diesem Tisch, der schon gedamaged war. Also war schon wirklich gefährlich. Der Heatseeker folgt im Ring. 1, 2, 3. Das war das Match. Und bevor wir, also es war ein sehr gutes Pro-Wrestling-Match, Aaron, aber ich glaube, wir müssen uns hier und heute vielleicht 1, 2 Sachen eingestehen.
Eingestehen ist ein gutes Wort. Ich will ein paar Sachen vielleicht vorher erstmal zum Match sagen, bevor ich was zu meinem Fazit zu diesem Match sage. Erstens mal, ich glaube, meine Erwartungshaltung war eine andere. Ich habe mit einem sehr viel spritzigeren Kenny Omega gerechnet, aufgrund der Tatsache, dass er gesagt hat, er ist bei 100%. Das haben wir hier nicht bekommen, sondern wir haben tatsächlich einen sehr schwerfälligen Kenny weiterhin bekommen. Ja, nur mal so gesagt, also das Tempo war nicht das schnellste. Die Spots im Match haben sich teilweise wiederholt. Also wir haben den You Can't Escape dann auch mal öfter bekommen. Ne? Wir haben auch diesen Ansatz zum Dropkick in den Nacken dann öfter bekommen. Also einfach sehr viele Sachen mal wiederholt. Ne? Dann auch immer wieder so die Knee Strikes und so weiter kennt man ja von Kenny. Aber es ist halt nicht mehr so die Variabilität drin, wie man das von früher gewohnt ist. Auf der anderen Seite ein Spot, der dir so viel darüber aussagen sollte, was Kenny Omega von MJF hält, ist: Ja, auch wenn es ein Kickout bei 17, 18, 19, 20 aus dem One-Winged Angel war, es ist ein Kickout und das bedeutet, hey, das ist was. Das ist ein Protected Finish. Das ist immer das Ende für alles. Das ist, dass du überhaupt damit spielst und das sagst und auch, dass dann MJF dann sagen kann, ich habe aus dem One-Winged Angel ausgekickt, ne? Das bestimmt zum Teil seines Gimmicks machen wird, sagt Bände darüber, wie Kenny Omega MJF sieht, was MJF für AEW ist, für die Promotion, die er mitgegründet hat. abseits davon, und jetzt komme ich so ein bisschen zu meinem Fazit von diesem Match, meine Erwartungen waren hoch. Warum? Weil ich mich auf die Aussagen verlassen habe, die natürlich da gefallen sind. Ich bin bei 100%. Das wird, dass MJF ihr altes Collision-Match so extrem hochgehypt hat. Aber mir bricht es das Herz, sagen zu müssen, wirklich jetzt zu 100%, weil wenn hätte ich diese Leistung hier erwartet in einem Main-Event von einem Pay-Per-View um den World-Title, der Kenny Omega von früher ist wirklich gone. Es ist wahrscheinlich einfach das Ende dieser Best-Bout-Machine, weil auch wenn dieses Match wirklich sehr gut war, es war nicht mehr auf dem Level von dem, was man sich vielleicht einfach erwartet hätte. Es kann die Erwartung nicht erfüllen und es hört sich jetzt sehr, sehr blöd an, aber es ist halt einfach eben nicht die Stelle drüber. Es ist nicht dieses, was wir auch bei Swerve und Kenny gesagt haben, ja, die haben sich noch was aufgespart und da spart. Hier wäre es Zeit gewesen, sich das nicht aufzusparen. Sie haben es nicht gemacht, weil Kenny dann auch mal auf dem Seil ein bisschen wegrutscht und nicht alles sauber ist. Diesen Moonsault, den du angesprochen hast, den springt er halt kurz, nicht mehr so weit. Es fehlt ihm einfach einiges dazu. Und ich habe ein einziges Match wirklich gesehen, da stehe ich auch dazu, dass ich das sage, wo ich seit Kennys Return den alten Kenny wieder gesehen habe. Das war sein erstes Match zurück gegen Gabe. Und danach ist es schon nicht mehr gegangen. Und danach ist es schon, dann hat es schon gegen Takeshita irgendwie abgenommen. Letztes Jahr, dann war der Three-Way, wo dann auch Mike Bailey und Ricochet dabei waren. Dann war der wirklich mal fürchterlich zwischendrin mal ausgeguckt. Dann hat man das Okada-Match, ne? Es ist nicht mehr der Kenny. Und das bricht mir das Herz, weil darunter leidet für mich das Ende und dieser Main-Event, weil das für mich so der Downer ist, zu wissen jetzt ganz sicher, Kenny wird nicht mehr der Alte sein, definitiv, weil sonst wäre es hier der Fall gewesen, Niki. Es bricht mir wirklich das Herz, bricht mir wirklich ehrlich das Herz.
100%. Also es ist, Kenny Omega ist nicht mehr der Kenny, von dem man erzählt, hey, das ist der Typ, der definitiv abreißt. Also es war ganz, ganz lange auch bei AEW noch so, dass du wusstest, okay, wenn Kenny Omega in irgendeiner Form im Main Event steht oder in einem großen Spot steht, dann weißt du, was du da bekommst. Ähnlich wie es bei Ospreay jetzt vor der Verletzung beispielsweise war. Du wusstest, okay, wenn Ospreay da drin steht, ist scheißegal, wer ihm da gegenübersteht, Ospreay reißt das Ding ab. Das war mal, auch bei Kenny war das mal die Denke. Ist jetzt nicht mehr so. Und ja, dieser Main Event ist nicht über diese magische Grenze drüber gekommen. Dieser letzte Funke, dieses letzte Anzünden, das hat nicht stattgefunden. Und das tut mir so weh, weil du hast dich auf dieses Match, also ich habe mich auf dieses Match so wahnsinnig gefreut. Und ich bin, sage ich mal, auch wegen dieses Matches jetzt bis 8 Uhr wach geblieben, sage ich mal, um das zu gucken. Und dann einfach nur mit der Ernüchterung jetzt rauszugehen, zu sagen, ey, du kriegst wahrscheinlich nie wieder so diesen Kenny, den du dir wünschst. Das ist hart. Das ist wirklich sehr hart, weil ich denke mir, okay, wie viel mehr Menschen gibt es denn noch, die noch ein besseres Match aus dir rausholen können? Also ja, klar, du kannst Kenny Omega und einen Ospreay, die kannst du noch mal in ein Match stellen. Du kannst auch, wir wollen ja, also ne, wir sind jetzt hier wirklich, Kenny Omega hat jetzt kein schlechtes Match geworkt. Das darf bitte nicht so rüberkommen.
Wir haben es mit 4,25 immer noch bewertet, ne? Aber es ist halt es hört sich so super dumm an, weil dieses perfekte Match, dieser Five-Star-Classic, das Kenny immer wieder bringen kann, egal in welchem Match er steht, diese Phase, die ist halt einfach vorbei. Und das ist einfach eine bittere Pille zu schlucken, wenn du von diesem Menschen so beeinflusst wirst, so in deinem Wrestling-Geschmack geleitet wurdest, jahrelang, durch ihn, in deinem Fall ja auch, ne? Wir haben vor kurzem für den Banger Club, das ist angesprochen, das erste Tokyo-Dome-Match angeguckt, wo du sagst, so nachhaltig beeinflusst, dass für dich überhaupt AEW und all das außerhalb der WWE ein Thema geworden ist, dann ist es einfach schwer, das für einen selber begreiflich zu machen. Und das ist schwierig, weil das Gefühl überwiegt, weil man auch einfach deutlich gemerkt hat, MJF hat erstes Mal das Match gecallt und das ist bei einem Kenny-Match schon spannend, dass MJF das Match auf jeden Fall auch callt und er dann auch sagt, steh mal so, mach mal so, das hat man bei einem Canadian Destroyer so auch gesagt, stell dich mal hier hin, musst ein bisschen näher. Das ist der Punkt und wenn du klar merkst, und das spricht eigentlich auch für die Qualität von dem MJF, aber dass MJF dieses Match carried, 100%. MJF hat das komplette Match gecarried. Alles daran, wirklich alles und ich glaube, das ist toll, dass MJF das kann. Ich glaube, da gibt riesige Stücke auf dem Kenny Omega, 100%. Aber im Nachgang ist es so auch für mich ganz klar die richtige Entscheidung, MJF Champ zu lassen, weil du willst mit dieser Leistung den Druck gar nicht auf Kennys Schultern legen, bei All-In oder sowas in einem Main-Event so abreißen zu müssen, dass du sagst, dem kann er nicht gerecht werden. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Und das beschließt halt irgendwie so dann auch dieses Gefühl für den Pay-Per-View am Ende. Ne? Also das ist für mich einfach ein ganz, ganz großer Punkt, der mich damit etwas zurücklässt, was ich eigentlich gar nicht auf diesen Pay-Per-View so schieben will, weil der Pay-Per-View an sich, Der war eigentlich echt gar nicht schlecht und eigentlich war das der Main Event auch überhaupt gar nicht schlecht. Das war alles wirklich, wirklich nice und gut oder sonst was. Aber ich glaube halt, wenn wir ein bisschen mehr Funke, ein bisschen mehr so die letzten 2-3 Minuten, ein bisschen mehr davon gesehen hätten, mal über 5-7 Minuten oder sowas, ne? Ich glaube, dann würde unser Fazit ganz anders aussehen, weil dann wäre die Hoffnung da und der Wrestling-Fans die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, das Problem ist halt auch, also müssen wir auch sagen, und da müssen wir uns auch einfach eingestehen, dass zum Teil wir selber schuld sind. Ja, wir sind zu 100% zu einem großen Teil selber schuld, weil wir haben Dinge erwartet, die so nicht mehr erwartbar waren. Und vielleicht waren viele von euch da draußen eben, sind nicht da reingetappt, sondern haben gewusst, hey, Kenny ist nun mal alt, Kenny ist verletzt, Kenny hat Verletzungen, Kenny hat Probleme, Kenny ist nicht mehr der, der er immer war. Dann seid ihr mit ganz anderen Erwartungen wahrscheinlich an dieses Match rangegangen, was super ist, weil dann, ich habe auch im Live-Chat haben ganz, ganz viele gesagt, ey, das war ein Mega-Match und auch 5 Sterne und so, wo ich wirklich sage, ey, mich freut das total, dass ihr so viel Spaß an diesem Match hattet. Aber bei uns wirklich, wir haben die Latte zu hoch gelegt. Das muss man einfach sagen.
Ja.
Und da ist halt die Frage, okay, inwiefern können die beiden dann wirklich was dafür, weil das Match an sich, es war ein sehr gutes Match, da kannst du nichts gegen sagen, aber es war eben kein magisches Match. Und ob das ein magischer Pay-Per-View war, du sagst, der war nicht schlecht, da gehe ich mit genau diesen Worten, er war nicht schlecht. Wir dürfen nicht vergessen, es ist ein B-Pay-Per-View. Ja, es ist jetzt nicht Double or Nothing, es ist nicht All In, es ist nicht All Out, es ist nicht Revolution. Es ist irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen, das Backlash der von AEW, aber es ist schon eher ein unteres Tier. Und dafür haben wir hier schon dann doch, wir haben sehr gutes Wrestling gesehen. Und da möchte ich vor allem den Opener mit den Bucks rausheben. Und ich möchte aber auch das Match mit Thekla und Jamie Hayter rausheben, weil dieses Match wirklich awesome war. Wenn du Storylines brauchst, naja, dann hast du die definitiv bei Will Ospreay bekommen. Du musst halt mitdenken. Das ist das große Ding bei AEW, du musst halt mitdenken. Du musst checken, was Ospreay und Moxley dir da erzählen wollen. Wenn du das aber einmal verstanden hast, wenn du das einmal siehst, dann bist du drin. Und dann verstehst du auch, was jetzt die weiteren Schritte sind und was jetzt auch zu weiteren Storyline-Entwicklungen führen wird. Das werden wir ja sehen. Cage und Cope war da, war okay, war genau das, war nicht genau das, was wir erwartet haben, war wahrscheinlich ein bisschen besser als das, was wir erwartet haben. Aber es war halt genau dieses Kanada-Hometown-Hero Catch-Match, was du halt hier reinbringst, was halt die Leute reinholt. Casino Gauntlet, ja, der Verletzung von Kyle Fletcher auch einfach geschuldet, sonst hätten wir wahrscheinlich hier noch, keine Ahnung, Kyle Fletcher gegen dann im Tag-Team-Match eben auch bekommen. I don't know. Insgesamt glaube ich, ey, wenn ich das in Zahlen ausdrücken müsste, bin ich bei einer 7, glaube ich. Ich glaube, da ist der Pay-Per-View für mich gut aufgehoben. Auch wenn der Main Event mich wirklich seelisch ganz schon runtergezogen hat, das muss ich so ehrlich sagen, auch wenn der ein sehr, sehr gutes Match war. Aber eben diese Bitterkeit, Aaron, am Ende, die bleibt dann leider einfach.
Die bleibt auch bei mir. Ich bin bei einer 7,5 von 10. Ich brauche nicht mehr viel sagen, du hast eigentlich alles gesagt. Nichtsdestotrotz, du hast für mich einfach Teile dieses Pay-Per-Views, die waren ganz große Klasse, das ist erwähnt, den Opener. Ich finde auch, dass in die Richtung, die du mit Darby gehst, das ist zumindest mal nicht schlecht ist für ein Intermezzo. Ja, dass du auch mit Andrade, der sich vielleicht dann auch von der Callis Family so langsam löst, weil er damit nicht einverstanden ist, du erzählst uns da was weiter. Das Women's Match war wirklich, wirklich, wirklich gut und meiner Ansicht nach auch underrated. Du hast die Storylines und du hast auch, ja, einen guten Main Event und immer noch den richtigen World Champion. Ja, das hast du auch, aber du merkst ganz klar, dass hier allein auch vom Aufbau und von allem einfach sehr viel über den Haufen geworfen werden musste und vielleicht vieles gar nicht so funktionieren hat können und man trotzdem eine wirklich, wirklich gute Wrestling-Show gerade am Standard des Mainstreams gemessen bekommen hat. Es ist kein Revolution. Das ist es nicht. Revolution war aber, und das haben wir gewusst, wo wir diese Show reviewed haben, wahrscheinlich generell dieses Jahr super schwer zu toppen. Super, super, super schwer. Und das merkst du hier nochmal deutlich, gerade was die Gesamtstruktur, das Wegschauen, es sich nicht lang anfühlen und so weiter. Und Revolution hatte, du hast wie gesagt, eigentlich 10 Matches auf einer Pay-Per-View-Card und war trotzdem noch leichter wegzuschauen, war wrestlerisch stärker, waren bessere Entscheidungen. Und du merkst einfach, ein guter Main-Event, ein sehr guter Main-Event, carried eine Veranstaltung. Und wenn ein Main-Event nicht delivert, dann, er hat delivered. Der Funke ist nicht übergesprungen. Mir ist dieser Main Event immer noch lieber als das, was sie letztes Jahr nach dem Swerve und mit dem Bugs-Eingriff und sonst was gemacht haben, wo ich dann einfach gesagt habe, Tony Khan hat sie nicht mehr alle. Ja, nichtsdestotrotz, mit einem sehr lächelnden Auge, weil ich glaube, man weiß bei manchen Sachen, was man macht, aber mit auch mit einem weinenden Auge, mit der Tatsache rund um Kenny Omega, gehen wir aus dem raus und sagen aber trotzdem, wir bleiben gespannt und für euch natürlich dran, ne, auf der Road to Double or Nothing. Das wird sicherlich spannend. Das ist jetzt ein paar Wöchchen mehr weg. Bedeutet, wir kriegen noch weitere Storylines. Wir bleiben gespannt. Geht das Owen Hart Turnier vielleicht schon los? Kriegen wir irgendwie was abseits von Anarchy in the Arena aufgebaut? Weil blutig wird es ja nicht. New York hat State Commission Law, kein Blut. Ja, das bedeutet, entweder man macht halt sowas im Sinne von Mile High Madness, was wir bekommen haben, Stable Wars. Wir werden sehen. Fest steht, ich freue mich auf die Road. Ich freue mich auf alles, was in Storyline technisch erwähnt und erzählt wird. Und abseits davon war das schon ganz gut. Weil ich finde eigentlich auf den Worten nicht schlecht, da will ich nicht enden. Ich will sagen, es war eine gute Nacht von Wrestling, es war halt keine sehr gute Nacht. Und halt dem AEW Pay-Per-View-Standard halt ein bisschen drunter, ja. Und trotzdem haben wir ein Match, das kurz vor 5 Stars steht. Zwei mit 4,25 und eins mit 4,5. Naja, könntest du uns auch als einfach mal so für verrückt erklären. Ne? Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber AEW hat halt die Standards selber gelegt, lieber Niki. Und deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut, mit dir diese Review bestreiten zu dürfen.
Das hat mir natürlich auch Freude bereitet. Ihr schreibt uns eure Meinung bitte ganz dringend in die Kommentare, weil wir haben ja jetzt auch nur unsere beiden Meinungen und die vom Live-Chat, aber da sind ja noch ganz, ganz viele andere Menschen, die das jetzt hier hören, also bitte, da unten ist eure Sektion, verewigt euch da bitte, wir lesen sie alle und ja, damit, Aaron, sind wir durch um 8 Uhr, das kommt ja hier dann irgendwann tagsüber online, ist ganz wild alles, es ist World to WrestleMania, ihr wisst es selber, Mania ist doch jetzt auch bald, es ist alles wild, es ist alles großartig. Wir gehen jetzt ins Bett, glaube ich, und ich schiebe dir die letzten Worte zu, ich sage ich wünsche euch noch einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hört, und sage einfach nur Tschüss und schön, dass ihr dabei wart.
Ich sag so, wenn ihr es abends hört, dann guten Abend, im jetzigen Fall guten Morgen und ansonsten für uns jetzt gute Nacht, ciao, macht's gut, peace.